Liebe Stargate-Freundinnen und Freunde, hier seid ihr wieder genau richtig beim sonntäglichen Plausch über eine Episode. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Thomas. Hallo Thomas.
Na, hallo Clemens, hallo liebe Zuhörer. Wobei du dazu sagen müsstest, so von wegen ist ja eigentlich egal, Stargate-Fans oder sowas. Wir sind ja der einzige Podcast auf der Welt.
Weißt müssen du? Alle hören, ja, stimmt schon.
Ah, ja, also. Eben, also... Also auch alle Star Wars Fans und
genau, alle Star Trek, alles.
Die können nur uns hören.
Leider habt ihr nur diese Möglichkeit, kann man aber auch nicht ändern.
Grüßen wir natürlich auch, ne? Also die Leute, die gar kein Star
Trek. Auf jeden Fall, seid gegrüßt miteinander. Wir haben eine neue Episode, die 229. von unserem Podcast und bei SGA sind wir wieder drüben. Wie heißt denn das Ding im englischen Original, Thomas?
Warte, jetzt hatte ich mal. Critical Mass.
Genau, und im Deutschen kritische Masse. Man ist ja schon froh, dass es nicht noch ein Artikel vorgeklatscht wurde. Das ist ja immer so die Gefahr, dass man hier für dumm verkauft wird. Hier ist es mal, finde ich, in Ordnung. Genau, also es gab halt im Produktionsteam verschiedene Stories und Dings und irgendwie als Endresultat eben haben sie das Ding Critical Mass genannt. Es gab da aber auch noch andere Bezeichnungen und das wisst ihr ja, das ist ja diese Mindestmasse, die man braucht für einen Kernspaltung einzuleiten und dann eine Atombombe zu baldowern, bauen, wie auch immer und deshalb, ja.
Hat aber mit der Folge überhaupt nichts zu tun. Also außer, dass es Boom machen könnte.
Ne? Genau, weil nur indirekt, aber das, genau, es ist nämlich wahrscheinlich, dass dieser Titel eine Anspielung darauf ist. Und heißt überall gleich, außer bei den Japanern, die hatten da keine Lust drauf, den Originaltitel zu übernehmen, sondern sie haben es ein bisschen vorweggegriffen, was im Deutschen auch auf der Fall ist. Und zwar heißt das Ding da The Trust's Trap. Ja, okay. Was, ja, ich mag es ja solche Titel nicht, wo immer das Offensichtliche schon ein, weißt du, wie so Schlafsand in die Augen rein operiert wird, nicht gestreut, schon richtig in die Augen rein operiert. Bin ich immer kein Fan von diesen offensichtlichen Sachen manchmal. Aber okay, bei den Japanern war das in dem Fall so. Dann noch zu den Dingern, na, Datenfakten. Weltpremiere 5.12.2005 laut Stargate.wiki.de und dann Deutschlandpremiere am 11.10.2006. Dann 0,68 Millionen Quote, 5,3%, also nicht ganz so prall. Brad White hat die Handlung zugesteuert, Carl Binder hat die Handlung auch zugesteuert, plus das Drehbuch dann am Ende reingeschrieben sozusagen. Regie, Andy Mikita, haben jetzt keinen Neuling an der Kamera. Ja, ich glaube, das war so alles. Ja, dann starten wir doch mal rein in diese Crossover-Episode, die es ja ist.
Ja, ein bisschen, ja.
Ja,
ja, wir sind im Atlantischen Gate Room und wir sehen da Leute, die Kram zusammenpacken. Also scheinbar wird hier irgendwie eine Expedition vorbereitet.
Oh, ich habe es vergessen, sehe ich gerade, Entschuldigung, für das rüde Unterbrechen. Hier steht nämlich noch was, das weiß ich nicht, das habe ich immer überlesen anscheinend. Die Ausstrahlung im deutschen TV, da hieß das Ding, die Gua'uld schlagen zu. Finde ich, unter den dämlichsten Stargate-Titeln ist es Top 10 mindestens. Aber okay, mach gern weiter. Klingt mega dämlich, ja.
Okay, genau. Radek ist auch da. Ja, schaut sich ein bisschen um. Colonel Shepard kommt dann dazu und erkundigt sich dann auch hier. Ne? Macht hier einen Trip und ja, Selenka ist scheinbar nicht so begeistert. Sagt dann MG7677. Und ich habe das ist doch der Planet mit den ganzen Kindern. Und ja, die haben da hier ein Problem mit ihrem EM-Feld-Generator. Und McKay hat entschieden, dass ich wohl die fähigste Person bin, die dort hingehen könnte. Das mit diesem EM-Field-Generator. War das nicht SG-1? Mit den Kindern, die unter diesem Ding gelebt haben?
Boah, da fragst du mich was. Ich hätte auch SG-A getippt, aber vielleicht sind es jetzt nur noch hier noch andere. Oder vielleicht,
ja, ja.
Also einfach die wir nie sehen, wirklich.
Ja, ja, ne, hier, Shepard sagt, mach dir keine Sorgen, hier sind tolle Kids und du wirst ja schon lieben. Und also Lenka ist nicht so überzeugt und sagt, seine Schwester hätte ein Kind, also seine Neffe oder seine Nichte. Und wobei er sagt dann auch, es ist ein Neffe, er macht immer Dinge kaputt. Er schmeißt mit Dingen. Er schmiert irgendwelche Dinge auf die Möbel. Und ja, man wird aber rüde unterbrochen. Rodney meldet sich von oben vom Kontrollraum und sagt, Colonel Shepard, ich brauch's immer hier oben. Und ja, sieht dann auch Radek da unten. So von, du bist ja immer noch da. Und ja, wir sind ja schon weg. Und ja, sag mal hier, sag mal Hi zu den Kids. Und macht hier noch so ein Thumbs up und macht so einen Klick-Klack, kennt man ja, ne? No, John grinst Radek nochmal ab, macht dasselbe und Radek geht dann einfach genervt davon und ja, ist so ein bisschen für sich selber, so von wegen Idioten und hast er nicht gesehen. Hey, say hi to the kids, und er so macht nochmal McKay nach und er ist auf jeden Fall nicht sonderlich begeistert. Und ja, im Kontrollraum geht's dann weiter. Ja, ne, wir sehen da oben Liz und Ronon, die zusammen mit Rodney und John da oben stehen und schauen sich auf den Long-Range-Sensors was an und man sieht auch zwei rote Punkte und McKay erklärt, das wären zwei Wraith-Cruiser und ja, wie weit denn die entfernt sind, 1,5 Tage. Und ja, er wird sie schon länger beobachten, aber die guten Nachrichten sind, dass sie nicht in diese Richtung fliegen, also nicht in ihre Richtung fliegen. Wobei ich mich frage, warum McKay jetzt unbedingt dann irgendwen da einbestellt, wenn er die schon ewig in 3 Tage beobachtet und die nicht mal jetzt in die Richtung von Atlantis, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und er sagt aber, er hätte noch was anderes gefunden. Das ist vermutlich der Grund, warum er jetzt die Leute hochgeholt hat. Eigentlich auch total nichtig, weil er zeigt dann irgendwie, macht irgendwie eine Vergrößerung rein und man sieht dann, dass dann Energie zwischen den beiden Schiffen ausgetauscht wird. Der Scheiß, die beschießen sich wohl gegenseitig und Ronan fragt das dann auch und ja, sagt McKay, vermutlich und ja, so gute Nachrichten, sagt John und ja, ne, Liz dann so von wegen, ja, das ist wirklich so von wegen, wenn sie irgendwie den Kurs wechseln, lass mich das wissen. Hier kommt dann der Teaser, das war Ende vom Teaser, das Intro kommt und wir wechseln auf die Erde ins SGC und zwar nicht in einen Korridor, wie man das so oft hat, sondern wir gehen in den Meetingraum, in den Briefingraum und ja, Landry kommt dann da rein. Da steht schon Agent Malcolm Barrett, kennt man ja vom NID. Und ja, der Landry beschwert, der General beschwert sich so ein bisschen. Ich war gerade mit dem Secretary of State dran. Ich hoffe, das hier ist wichtig. Und ja, Barrett entschuldigt sich und ja, er hätte da irgendeine Situation, die ihr unbedingt mitteilen müsste und ja, dann schieß mal los. Ja, wir haben hier irgendwie mehr Aktivität vom Trust in letzter Zeit irgendwie mitbekommen oder überwacht und die Gua'uld haben wohl die höchsten Ränge der Organisation ja infiltriert und ja, ne, wir haben auch mitgekriegt, dass hier irgendwie der Zugang zu den Agencies der Regierung wohl tiefer ist, als man bisher angenommen hat. Und ja, Landry, wie viel tiefer denn? Und Barrett haut es dann raus, Atlantis. Und Landry starrt ihn erstmal für eine Sekunde an. Und die wissen davon. Und ja, schlimmer, ne? Sie sind da gewesen. Sie haben eine Bombe irgendwo in der Stadt deponiert. Ein paar Minuten später oder eine Zeit lang später, wir sehen wieder die Landry und Barrett, die da jetzt von Dr. Bill Lee und begleitet werden. Und ja, irgendwie so, von wegen, verstehe ich nicht, sagt Lee, so wegen, warum sollten jetzt die Gua'uld Atlantis in die Luft jagen wollen? Und ne, die sollten doch irgendwie eigentlich hinter der Ancient Technology her sein. Das Ganze kommt übrigens nicht so wirklich raus. Die ganze Folge über nicht. Das ist etwas, das kann ich direkt an der Stelle vorweggreifen. Das ist etwas, was mich sehr an dieser Folge stört. Warum sollten die Gua'uld Atlantis zerstören? Also, dass die, dass der Trust das gegebenenfalls machen will, gut und schön. Ne? Das wird auch im Lauf der Folge erklärt. Aber warum das die Gua'uld wollen, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Und ja, Landry auf jeden Fall fängt dann den Ball nochmal auf und sagt dann hier so wegen, ja, wollen Technologie. Ja, aber vielleicht haben sie, na, hier versucht Landry dann irgendwie nochmal da eine Erklärung zu finden. Ja, vielleicht haben sie Angst, dass die Wraiths in unsere Galaxis kommen. Also das ist ja die Angst, die der Trust eigentlich hat. Den Gua'uld kann es ja ziemlich egal egal sein eigentlich. Wobei, ich weiß gar nicht, was würde wohl passieren, wenn ein Race einen Goa'uld anfängt rauszusaugen, weil der Symbiont heilt den Wirt und
Unendliche
das so
Nahrungsquelle oder ja.
ja, irgendwie so Perpetuum mobile. Ich habe ja, ne, so wegen lieben Martianer, die sagen, ja, ne, wir haben doch schon Atlantis, die Leute auf Atlantis haben ja schon genug mit den Wraiths zu tun und jetzt haben sie noch einen Goa'uld da drüben und ja, Landry sagt dann so von wegen hier die Nachrichten, also nicht die Nachrichten, die Intel hat hier gesagt, dass da vermutlich ein Lower-Level-Operative gewesen ist, der diese Bombe da irgendwie hingepflanzt hat. Und ja, vermutlich ist es sogar dann ein Mensch deswegen. Ne? Ja, ne, Barrett mischt sich dann auch nochmal ein und sagt, ja, bis so, was wir bis jetzt entziffern konnten, ist die Bombe, wird die Bombe explodieren, wenn man das nächste Mal die Erde anwählt. Also, ne, wir schließen daraus, muss in letzter Zeit passiert sein, weil man hat ja schon öfter die Erde angewählt. Ja, ne, so von wegen, das ist auch irgendwie, ne, also Dials Earth, ne, also der Trust wird vermutlich irgendwie einen Transmitter in der Nähe vom Giant Mountain haben, der dafür sorgt, wenn das Ding dann aufgeht, dass es dann ein Signal abstrahlt und also das ist ja auch. Also hier widersprechen sie sich so ein bisschen. Also entweder habe ich doch vor Ort einen Operative, der diese Bombe da eingebaut hat, der vermutlich dann auch irgendwie, keine Ahnung was, oder so, also ich weiß es nicht. Also hier sagen sie jetzt plötzlich, es gibt sogar zwei Operatives, sogar einen, der jetzt irgendwie hier im SGC, also so einen Transmitter dann irgendwie da hingebaut hat, noch einen, also das scheint mir ein bisschen viel Trust, die Aktivität ums SGC zu sein. Naja, wie dem auch sei, Landry hat auf jeden Fall schlechte Nachrichten, so von wegen, ja. Ja, das Problem ist, wird heute angewählt. Oh, die Scheiße, ja, stimmt, der wöchentliche Statusreport. Und Landry guckt auf seine Uhr, 2 Stunden, 46 Minutes, sagt er. Und die dann, ja, wir müssen sie warnen. Ne? Sie müssen auf jeden Fall nicht die Erde anwählen. Ja, Landry, wie denn? Ne? Also, selbst wenn wir jetzt die Energie hätten, Atlantis anzuwählen, ne, könnten wir das jetzt nicht tun, weil das die Bombe detonieren würde. Das würde wieder für diesen Sender sprechen. Also, sobald der Sender in Kontakt mit Atlantis ist, dass dann die atlantische Bombe
Das dann
hochgeht.
hochgeht.
Ne, aber mal
Ja.
ganz ernsthaft, was soll das? Also, ja, mit Goa'uld-Technologie kriegst du das vielleicht hin. Aber weiß ich nicht, können die Goa'uld auf der Erde, die jetzt da irgendwie hingeflohen sind, haben die groß irgendwie so eigene Technologie, werden die nicht eher irdisch nutzen und so Funksignale quer durch den ganzen Berg? Weiß ich nicht. Außerdem ist das ja reine Vermutung, ne? Könnte ja auch wirklich einfach nur eine Bombe sein, die irgendwie darauf reagiert, was man ins DHD eingibt. Irgendwie sowas, ne? Also wie die jetzt unbedingt darauf kommen, das wird auch nicht so unbedingt erläutert. Keine Ahnung. Ellie schlägt auf jeden Fall vor, man könnte die Daedalus doch benachrichtigen. Die sind doch gerade auf dem Weg in die Milchstraße. Wir könnten sie doch irgendwie als Relay benutzen. Und dann bricht er dann ab, so von wegen, ja verdammt, nee, die sind bestimmt nicht mehr nah genug dran, ne, selbst mit den Long-Range-Transmitters. Und Landry, ja, dann werden sie jetzt wohl eine andere Möglichkeit finden, Atlantis zu warnen. Und werde ich? Und ja, klar. Ne? Dafür bezahle ich sie ja. Und Landry lässt Lee dann einfach da stehen. Und der. Und dann geht's auf Atlantis auch schon weiter.
Dort gehen Rodney und John durch die Gänge und McKay meint, dass eben Liz' Einbeziehung hier über interne Kämpfe oder den Race im heutigen Statusbericht irgendwie Erwähnung finden sollten. Und Shepard hofft, dass dieser positive Trend, sage ich mal, jetzt aus Atlantis Sicht anhält. Denn wenn die sich weiter bekämpfen, ja, da kann man doch hier auch mal ein Wochenende freinehmen. Und Rodney lacht dann und bemerkt, dass die Lieutenant Laura Catman, wie auch immer, die kann man ja schon, die steht an der Tür und sucht da irgendwie im Handgerät irgendwas rum. Catman, was machst denn du hier? Und die Laura dreht sich um, schlendert da irgendwie rum und, ah, gut, bist du auch hier, Rodney? Und ja, schon, aber ich dachte, du bist auf der Daedalus oder was? Und ja, aber naja, irgendwie kam noch was hier. Habe ich noch Arbeit oder so und habe ich dann Shepard gefragt, ne, ob ich doch noch ein bisschen bleiben könnte. Und John lächelt Rodney an, der etwas genervt aussieht. Da gab es ja diese Vorgeschichte, Körpertausch. Ihr werdet es alle wissen. Na gut, okay, meint Rodney und ja, da bist du doch mit einverstanden damit, meinst du? Und ja, so, warum denn nicht? Sie quetscht sich dann durch beide Männer durch. Es werden Blicke ausgetauscht und Shepard meint, ja, ich würde irgendwie denken, dass sie nach all der Zeit da doch mal. Ja, dass er damit klarkommt oder so. Und ja, aber McKay meint, ja, die geht aber irgendwie buchstäblich unter die Haut und fühlt sich da eben unbehaglich. Wir gehen In die Infirmary, da ist Teda Imagan, die reinschneit zum Carson Beckett, der am Rechner sitzt. Doktor, ja, haben Sie mal kurz Zeit hier, mich aufs Festland zu begleiten? Und ja, es gibt es nicht, stimmt irgendwas nicht. Und Teda spricht von der Frau hier, die ihr sehr nahe steht, die Sharin. Achso, hier wird irgendwie, habe ich Transkriptbemerkung aus dem Englischen. Hieß wohl früher anscheinend Charan oder wurde anders geschrieben. Das kann ich jetzt nicht verifizieren. Schreibt es mir gerne. Und hatte jetzt wohl eine neue Schreibweise. Kann ja sein, dass er sich umbenannt hat, noch im hohen Alter. Nobody is perfect. Ja, und oh ja, ich erinnere mich hier an diese nette alte Dame nach dem Motto. Und ja, für Teda sagt sie, ist es wie eine Großmutter. Und irgendwie, ja, die sei jetzt wohl krank. Und da würde ich doch mal bitten, dass du da mal mitkommst. Und ja, Wollo, ne, mach mal's doch. Wir gehen aber jetzt wieder meilenweit, ich zähle jetzt nicht die Meilenanzahl, aber zurück auf die Erde in den Briefing Room des SGCs. Dort gibt es eine Gruppe an Leuten, die da sitzen. Hier der Landry, Barrett, Wissenschaftler, Militärangehörige, SG-Teams, also Dr. Lee steht da am ja, Tisch und da ist so ein Whiteboard und er erklärt da was. Das ist ganz interessant und ja, malt da hier das Symbol von Pegasus-Galaxie und dann das D für die Daedalus in der Mitte und dann eben rechts, was glaube ich dann die Erde sozusagen als, also will das mal schematisch nochmal zeigen, wo man, wo sich was befindet, um da eben nochmal an der Lösung zu arbeiten. Jetzt, da wir das Tor nicht mehr nach Atlantis wählen kann, haben wir hier eben keine Möglichkeit, die Warnung hinzubekommen, außer eben die Verwendung der Übertragung der unserer Galaxie an die Pegasus ist übertragen, genau, und damit, genau, als Relaispunkt eben, das wird hier nochmal angesprochen, wollen sie die Daedalus da praktisch in der Mitte als Empfängersender verwenden und Landry spricht nochmal an, hey, aber hast du nicht gesagt, die ist schon zu weit weg und ist sie, ja, aber müssen wir halt irgendwie näher kommen, meint Lee.
An der Stelle muss ich kurz auf einen angeblichen Fehler laut IMDb okay. hinweisen und zwar bekritzelte Lee ja die einzelnen Dinger ja auch mit Buchstaben. Ne? Und irgendwie wird dann gesagt, so von wegen, dann hat er irgendwo einen E drin geschrieben oder sowas wie Erde. Ich weiß nicht, warum dann irgendwann, also laut IMDb ist der Fehler, dass plötzlich von einem Shot auf den nächsten dann an der Daedalus selber ein R steht. Der Fehler wäre eigentlich, dass da ein R steht und nicht ein D. Aber nein, der Fehler wäre laut IMDb, dass das Ding dann plötzlich da steht. Das heißt, man hat auf dem Board rumgekritzelt, einen Shot gemacht, hat nochmal das Board irgendwie neu gemacht, irgendwelche Buchstaben vergessen, irgendwas draufgeschrieben, wo ich mir dann denke, hallo, die Kamera schwenkt hin und her. Dr. Lee ist da vorne dran, der könnte da noch ein R hinmalen. Also das ist jetzt kein wirklicher Fehler. Ne? Also wie gesagt, das mit dem D wäre eher sinnvoll, von wegen Daedalus, warum dann R steht, keine Ahnung. Das wäre ein Fehler. Nee, ja, okay, kann auch sein.
Ja. Wissen wir nicht, aber gut, ist jetzt ein bisschen, also sowas wird irgendwie, würde mir nicht auffallen. Genau, also wir müssen dem dann halt näher kommen, meint der Lee. Oh. Update so. Und kehrt dann da irgendwie zurück und sagt nochmal hier P4M309, also in der Zeit einen kleinen Punkt, glaube ich, noch hin. Und es ist ein kleiner Planet hier am Rande unserer Galaxie. Und wenn man da hier irgendwie mit einem Wissenschaftler hinschicken könnte, irgendwie, und dann sollte das nah genug sein. Und dann verbindet er das so eine halbkreisförmige Linie zwischen der Erde und eben P4M309. Um die Informationen an die Daedalus weiterzuleiten und zieht dann die Linie und das verbindet es alles. Ihr werdet es gesehen haben, muss ich jetzt nicht hier irgendwie wissenschaftlich ausführen. Und dann spricht er von Twilight Bark, irgend so eine Serie und 101 Dalmatiner und haben den Film nicht gesehen, weißt? Meine Kinder lieben ihn, also droppt da einfach so, ich weiß nicht, ob wir das schon wussten, dass er, ja, aber jetzt wissen wir es, keine Ahnung. Und naja, da gibt es ja all diese Hunde und dann geht er wieder zum Brett und die bellen und praktisch hier bellt die Erde und dann ist ein Bellen, also es wird dann so weitergeleitet und als Botschaft praktisch und ja, alle gucken ihr an und niemand rafft anscheinend erstmal, was der Phase ist. Und dann sagt er, na gut, dann halt Herr der Ringe und ach ja, Herr der Ringe kennen wir nach dem Motto sagen oder diese ein Wissenschaftlergruppe, die nickt und lächelt, weil sie das irgendwie kennen oder als Vergleich sinnvoller finden. Ne? Hier Signalfeuer, Berggipfel, keine Ahnung, ich habe Herr der Ringe nie gesehen, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Und ja, sie grinsen. Ja, und
wird über die Berge hinweg, über mehrere
so Leuchtfeuermäßig, ne?
Genau, Leuchtfeuer und das nächste geht dann an und dann weiß man, was da Sache ist. Und das verstehen die Leute dann alle.
Ja, das verstehen sie. Und Landry, ja, Leute, 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 und ich glaube, wir haben doch Arbeit vor uns. Also will jetzt nicht, dass hier irgendwie 3 Tage lang einer einen Vortrag hält, sondern dass man zur Sache kommt. Und ja, okay, sorry. Und na dann los. Und dann gehen wir auch los in den Hyperspace. Und da sehen wir jetzt nämlich die Daedalus, mein Gott. Die Lindsay Novak über Com Engine Room berichtet dann. Cottrell auf die Brücke bitte und Novak, ja, meinte ja, wir haben hier eine Übertragung vom SGC auf P4M309 erhalten, ne, da wo es eben gerade drum ging, und das hat jetzt, wie man bemerkt, wohl jetzt irgendwie geklappt, ne, und die müssen eine dringende Botschaft weiterleiten vom Stargate Command an Atlantis. Und ja, aber was denn für eine Botschaft, meint Cottrell, und Novak meint, ja, wählen Sie die Erde nicht an, ne, Trust-Mitarbeiter haben eine Bombe in Atlantis gelegt und eben nach der Wahlsequenz wird halt die Bombe aktiviert oder gezündet. Wir sollten eben unsere Position jetzt beibehalten und die Nachricht dann eben danach halt gucken, was danach passiert, wenn wir die weiterleiten. Okay, sind wir denn im Bereich, die Nachricht weiterzuschicken an Atlantis? Nee, sind wir nicht, meint eine Male Voice im Motoren, im Motorraum, also im, ne, Engine Room. Und Cordy, wer ist denn das? Covenage? Und dann sehen wir diesen sehr geschätzten Kollegen, Pferdeschwanz, Wissenschaftler, steht ja noch, ihr kennt ihn bestimmt noch. Und der meint, ja, nee, wir sind viel zu weit draußen, um eben eine Subraumübertragung für Atlantis zu ermöglichen. Und Novak meint, ja, wir können doch umdrehen und näher fliegen. Und Novak verneint es, ne, man hätte wohl keine Zeit dafür, ne? Wöchentliche Statusmeldung ist ja in knapp 2 Stunden, das hat man ja vorhin auch schon, ich glaube, in der ersten Szene hat man das, ne, wo gesagt wird, was in die Statusmeldung Atlantis seitlich rein sollte.
Genau, hat man jetzt eine halbe Stunde gebraucht, also da hat man sich mal ordentlich beeilt.
Also wir können unmöglich nahe kommen, sagt er nochmal, um das eben rechtzeitig zu senden, bevor sie eben einwählen und diese Nachricht losschicken. Und dann kommt Hermoid, der eben Asgard da, und spricht in die Com. Hier, Oberst Cultural, ich glaube, ich kann hier irgendwie Änderungen am Hyperdrive vornehmen, um die Geschwindigkeit zu erreichen, die eben notwendig ist. Ist diesen Abstand zu erreichen, dass man da halt näher ist, und das geht wohl ganz schnell und zacki galacki. Hyperdrive wird dann auf einem Niveau arbeiten, das halt, das kann man mal machen, ne? Aber jetzt nicht dauerhaft, sondern kann eben auch krasse Schäden entstehen. Das ist nur jetzt wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Und Cordwell fragt man nach, ja, was denn überhaupt für ein Schaden? Würde ich auch mal vielleicht nachfragen, wenn ein Schiff ist. Na gut, er meint, der Antrieb könne ausbrennen. Und Kavanagh meint dann, ja, da toll, bleiben wir hier zwischen 2 Galaxien stecken. Cordwell meint, ja, ich weiß schon, was das bedeutet, nach dem Motto, ich bin doch nicht blöd, du. Und Hermoid glaubt eben, dass man diesen Punkt erreichen kann und diese Botschaft an Atlantis senden kann, bevor eben zu krasse Schäden anscheinend entstehen. Das ist alles ein bisschen sehr hypothetisch, theoretisch. Und Covenant schmüllt sich, ja, bist du da sicher? Hermoid ignoriert ihn einfach, und Hermoid fragt jetzt nochmal, ob er jetzt die Änderung vornehmen soll Richtung Kommandoebene. Und Cordwell, ja, machen sie, make it so, nach dem Motto. Und an den Piloten meint der Cordwell noch, ja, drehen sie mal um. Das wird dann auch getan, und Covenant will da nochmal hier, ne, ich sehe nicht, wie man aus dem Hyperdrive hier noch mehr Saft schöpfen kann. Und Hermoid, Dr. Covenant, ja, bitte hören Sie auf mit Reden. Und dann schaut er ihn an, danke. Ja, also macht sich hier auch wieder viele Freunde, unser Doktor da. Dann im atlantischen Kontrollraum, ja, haben sie jetzt hier irgendwie angewählt, fragt wir, und McKay sitzt da an der Konsole und der Laptop ist auch da. Ja, fast hier, ne, gibt doch irgendwie Datenkompression, ist beendet. Das, genau, und wir meint an den Techniker da, ja, Standby, und der meint dann am DHT, ja, genau, auf der Daedalus, den sieht man durch Hyperroam Richtung Atlantis düsen, und Cordwell fragt hier eben die Novak, wie der Status sei, und die meint, ja, wir sind hier fast in diesem Bereich, und Covenant kommt da auch an und meint, das werden wir doch nicht schaffen. Also er ist hier der optimistischste, ja, den man auf so einem Schiff gebrauchen kann in Notsituationen. Im atlantischen Kontrollraum sieht man eben Rodneys Laptop, und da steht halt drauf, dass die Compression Data, da Data, wechselt zu Compression Complete. Also das wurde alles verkleinert, dass sie da den Datenstrom schnell mit nur ein paar Megabyte schicken können. Und das ist jetzt komplett. Wir können jetzt das machen, meint McKay, und wir, okay, na dann, an den Techniker, wählen Sie doch mal das Gate an, ne? Also alles Routine, so wie das auch, ja, geplant war. Und der Techniker, ja, ma'am, und drückt dann die ersten 5 Symbole für die Erde. Und dann kommt gerade noch auf Rodneys Computer eine Incoming Transmission, und dann sieht er was. Das 6. Symbol wird gerade parallel aktiviert. Rodney startet auf Bildschirm und liest es, und dann hält er irgendwie so die Hand des Technikers fest, so, stopp! Und der macht halt dann nicht weiter und wählt dann nichts weiter an. Ja, alle atmen erstmal durch und wir auch und finden uns dann wieder in Lisses Büro etwas später.
Elizabeth, Sean, Rodney und Ronan kommen gerade rein. McKay berichtet, man hätte das ZPM abgeschaltet, also beziehungsweise Disconnect gemacht und hätte jetzt auf die Backup-Naquadah-Generatoren umgeschaltet, ne, sodass das ZPM keine Chance hätte, da irgendwie die Erde anzuwählen. Und ja, Liz sagt dann, geht dann noch einen Schritt weiter, sagt hier, All Gate Activity sollte jetzt mal abgeschaltet, also gepausiert werden. Wie viele Teams haben wir denn draußen? Und ja, McKay, ja, nur Selenka und seine Leutchen da auf M7G 677. Ja, Liz sagt dann auch so wegen, ja, ne, dummerweise müssen wir jetzt hier irgendwie wohl hier pausieren, bis wir alles rausgefiltert haben. Das ist auch geil, dass man den Leuten auf Atlantis nicht sagt, was man denn selber glaubt, worum es geht. Ne? Also dieser Sender am SGC, der dann einfach aktiv wird, sobald auf der anderen Seite das Gate aufgewählt wird. Weil ansonsten, ne, die könnten doch locker flockig ihre Teams dann rausholen. Solange sie nicht die Erde anwählen, ist doch
Naja.
alles gut. Ne, also.
Ja, das ist komisch.
Weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall ist ja auch egal. Shepard macht sich mit Gedanken drum, dass er da irgendwie feststeckt mit den ganzen Kindern. Aber Liz geht darauf nicht ein. Die will aber dann wissen, was ist denn mit der Data los? Kann die was zurück zum SGC senden? Ja, McKay bestätigt das, ne? Sie haben eine Position eingenommen, dass sie da irgendwie zwischen der Erde und uns vermitteln können. Ja, doch, ne? Dann sag ihm mal, dass wir den Countdown hier abgebrochen haben, der Anwalt abgebrochen haben. Wobei die das auf der Erde ja mitkriegen würden. Also das Gate würde ja dann zucken. Also selbst wenn Atlantis dann verschwindet, weil es explodiert oder sowas, müsste das Gate ja auf jeden Fall aufgehen. Hinterher zwar wieder ausgehen, aber
Ja, sollte man
ne,
mitkriegen.
also ne, solltest du mitkriegen. Genau, Shepard sagt dann auch direkt zu Rodney und fragt dann auch mal direkt nach, deswegen, ob sie uns ein bisschen mehr Infos geben können, als da ist eine Bombe in Atlantis. Also das ist wirklich sehr, sehr ungenau, diese Nachricht, die sie da weitergeleitet haben. Aber es scheint doch irgendwie mehr mitgekommen zu sein, weil ne, Liz dann irgendwie sagt, so von wegen, ja, vielleicht glaubt der Trust, das wäre die einzige Möglichkeit, die Race davon abzuhalten, da nicht hinzukommen, also zur Erde. Also man hat wohl, also Trust, Bombe, Anwalt Erde oder so, aber die wirklich wichtigen Dinge oder so, hat man einfach vergessen. Ja, ne, so von wegen, Liz hat noch mehr Nachrichten erhalten, immer noch nicht die richtigen, so von wegen, ja, das Dumme an der Trust-Geschichte ist halt, so von wegen, das ist wohl auf die Idee eines Go'uld zurückzuführen und McKay, bitte was? Und Shepard auch so, hä, was haben denn die Go'uld damit zu tun? Und ja, alles berichtet, dass der Trust halt infiltriert worden ist, ne, durch die Go'uld und dass sie sich so einen
Trust
Stronghold auf
no
der
one.
Erde geschaffen haben, dass sie sich dann auch irgendwie darüber in alle möglichen Government Agencies reingeschlichen haben in verschiedenen Ländern. Und Runon kennt die Go'uld natürlich nicht und fragt danach, so was ist denn das? Shepard erzählt es ihm kurz und Dex meint, oh, das klingt aber nicht so sonderlich. Und Shepard meint so, ja, da hast du wohl völlig recht. Und ja, habe viele, viele Missionsberichte gelesen. Ich möchte denen nicht begegnen. Ja, Liz dann aber zu John und unterbricht ihn in seinem Gedankengang. So, hier, organisieren mal ein paar Teams, die die Stadt durchsuchen. Ne? Hier, nimm mal dir die direkt die offensichtlichen Sabotagepunkte, ne, Power Distribution Centers. McKay hat auch noch Primary and Secondary Systems, ne, Energy Readings. Würde da mal gucken, vielleicht könnte das dann irgendwie darauf Aufschluss geben, wo denn diese Device ist. Und ja, Shepard hat noch eine tolle Idee. So viel Catman könnte dir assistieren. Sie ist ein Bombenexperte und McKay wirklich eine der besten. Wird eine große Hilfe sein. Und Rodney hellauf begeistert. Liz meint dann aber auch so viel, ja, okay, mach das mal. Na, Caldwell kann irgendwie auch zurückkommen nach Atlantis, um jetzt bei der Untersuchung zu helfen, was ja eigentlich auch Quark ist. Ne? Also sie wollen ja mit der Erde eigentlich weiterhin Kontakt halten,
Das
weil
habe
da
ich auch
vielleicht
nicht
Infos kommen.
verstanden. Ja. Weil die Kommunikation ist doch jetzt wichtiger als irgendeine. Ja, ich weiß auch nicht.
Ja.
Ja.
Und vor allen Dingen, das Problem an der ganzen Geschichte noch dazu ist, so von wegen, Liz hat keinerlei Befehlsgewalt über Colonel Caldwell. Da gab es ja schon öfter Reibereien. Ne, also sie kann nicht sagen, hier,
das brauchst du nicht, wenn da eine Bombe ist, brauchst du nicht noch so einen Nebenschauplatz.
Ja, das also, auch sowieso nicht. Ja, ne? Also das einzige, eins sein. Der beiden Schiffe, die noch da sind, ne, so von wegen das da einfach zu riskieren, wenn die Bombe hochgeht, ist das Schiff dann auch Fritte. Das ist natürlich auch Quark. Also das, naja, okay, da muss man nicht noch mehr nach in die Pegasus-Galaxie fliegen. Also hätte sich dann eh erledigt. Ja, ne, McKay hat direkt auch den Einwand. Ja, ne, also hier, bitte, ne, wenn die Daedalus hierher kommt, dann unterbrichst du doch die, hat genau dieselbe Idee, die und die Kommunikation mit der Erde. Ja, würde sie verstehen, aber ne, wenn die Person, die die Bombe hier platziert hat, an Bord ist, müssen wir sie sowieso überprüfen. Und ja, sie könnten dann, ne, wenn man so interviewen, hier rausspucken, wo die Bombe ist und wie man sie entschärft. Ne, so von wegen, ja, komm, chop, chop, weiter geht's. Dann wechseln wir in den Power Room. Rodney tippt da in der Konsole rum und holt das ZEP, ne, und also am ZPM und aktiviert dann das Radio und sagt dann auch hier so wegen, hey, hier Cutting ZPM Power jetzt. Und ja, wir sehen das ZPM, dass es aus seiner Halterung hochfährt. Und wir fahren jetzt aber auch woanders hin. Und zwar auf das atlantische Mainland. Wir sind in Charins Zelt. Also sie liegt da auf dem Bett, Teela sitzt daneben und Carson hat sie ja begleitet. Und ja, Beckett sagt, hier Charlie, wenn das jetzt ausmacht, dann würde ich dir jetzt ein bisschen ein klitzekleines itzi-bitzi-tiny bisschen Blut abzapfen. Und Charin, das ist interessanterweise, muss die irgendwie in der letzten Folge wen anders gespielt haben, weil ich habe sonst keine SGA-Hinweise drauf gehabt. Wird gespielt von Brenda McDonald, einmal Poltergeist, einmal Millennium, einmal Viper, zweimal Act X, zweimal Outer Limits, einmal X-Factor, zweimal die Battlestar-Millie-Serie, einmal Supernatural. Insgesamt 69 Rollen. Ja, sie hält ihren Arm raus und ja, Teela krempelt ihr das Hemdchen hoch und den Ärmel hoch und ja, sie versucht so ein bisschen abzulenken und sagt dann, ja, wenn du hier fertig bist, dann mache ich dir Tuttle-Root Soup.
Also bei mir und steht bei IMDb 2 Folgen.
Ja, ja, echt? Hm? Komisch. Also ich soll ich da einfach übersehen. Ja, dann wird das die, dann ist es dieselbe. und scheint, oh, du kochst und wobei bei Tuttle Root Soup musste ich irgendwie an Neelix denken. Der hat doch auch hier diese komische Knollensuppe.
Ach so, da. Diese Knollen. Ja,
wie auch immer sie heißt. die so alle so mögen und
ja, sehr beliebt.
Ja, ne. Teela geht dann auch rüber an den Herd und holt dann irgendwie Suppe aus dem Kochtopf vom Herd. Also aus dem offenen Feuer in eine Schüssel und Beckett, ja, ich habe geübt und ja, Carson holt jetzt aber auch das Blut heraus und Teela setzt sich wieder neben mit der Suppe und beginnt jetzt auch irgendwie Charin zu füttern und Charin so, oh, ja, ich glaube, so von wegen hier, bis du mal ein guter Koch wirst, das dauert noch sehr, sehr weit in die Zukunft an und ja, Teela macht ein zerknirschtes Gesicht und ja, Schein lenkt aber ab, so von wegen, bist ja eh für einen größeren Purpose hier, du bist der Leader unserer Leute und das ist, das. Deswegen möchte ich, dass du jetzt hier den Ringzeremonie, dass du die startest. Teela schon, ich sterbe, Teela und Beckett, was ist denn die Ringzeremonie? Und Teela erklärt es ihm. So von wegen, es ist sehr selten, dass bei uns jemand an natürlichen Ursachen stirbt. Wegen der Race, Teela bejaht das. Eine Ringzeremonie ist ein Fest zu diesem Anlass. Ne? So von wegen, ein Ring aus Steinen wird um den Körper gelegt. Ne? Das soll den Ring of the Ancestors, das Stargate, symbolisieren. Ja, sie will es irgendwie weiter erzählen, aber wendet sich anscheinend, sagt, ich bin da jetzt nicht bereit für diese Zeremonie, nicht jetzt. Und ja, wir wechseln jetzt unvorbereiteterweise zurück auf die Erde.
Da ins SGC, Landry und Barrett laufen da Gänge entlang, das kennen wir alles. Hast du denn was für mich? Und Barrett meint, ja, eines unserer Teams hat hier eine Trust-Verbindung, irgendwie haben sie überfallen und haben da entdeckte PCs und die Infos über Atlantis enthalten haben, ist nicht so viel, aber irgendwie geholt sind's, da sind sie sehr kryptisch drüber und ja, und gibt es da noch was mit der Bombe? Irgendwie Infos? Nö, noch nicht. Ja, wo in der Stadt wurde die denn platziert? Puh, weiß ich auch nicht, ne? Und Landry, ja, Tut mir leid, aber sie sagt noch weitere Informationen. Nun ja, ich bin mir sicher, dass es hier auf der Erde keinen Sender gibt, um die Bombe zu zünden. Ja, und ich dachte, sie sagten, es sei irgendwie mit der Gatewahl da verbunden. Und ja, Barrett meint, es scheint, dass der eigentliche Auslöser eben das Gate selbst oder einen anderen Mechanismus hat und aufgrund der Wahl eben am Ende, anderen Ende ist und nicht bei uns. Carter meinte eben gerade, also kommt Offer zurück und sie will uns da helfen und gucken, was der Auslöser sein kann und ja, kann man noch was tun? Und Barrett meint, nö, also erst wenn wir halt mehr erfahren und Landry ein bisschen, ja, dann will ich sie hier ja mal nicht aufhalten, weil also dieses ganze Gespräch hätte man sich eigentlich nämlich auch schenken können, weil da ist ja jetzt fast null Informationen rumgekommen. Jetzt Landry hat er, ja, will ihn da nochmal auf den Action-Modus verweisen, dass er da noch mehr herausfindet. Auf der Daedalus im Engine Room meint Novak eben, dass man hier eine Nachricht zum Exegier weiterleiten soll. Und sieht so aus, als ob der Zünder nicht auf der Erde ist, aber eben in Atlantis. Und Cottrell meint dann, ja, okay, dann senden Sie das und lassen Sie bitte auch das Exegier und Dr. Beer wissen, dass wir zurückkehren, um eben bei der Untersuchung zu helfen. Und Novak bestätigt das. Fliegt dann wahrscheinlich dann da wieder zurück. Im atlantischen Control Room, Rodney und die Catmen sitzen da an benachbarten Konsolen, arbeiten dann an Laptops und McKay meint dann so eine Sprengstoffexpertin, nicht wahr? Und sie, ja, hier Hochtemperatur, Energie, Werkstoff, Technik, und die kann auch gut tanzen. Und Rodney leiert sie die Augen, während Laura ihn da angrinst. Liz kommt rüber, spricht ins Headset. Shepard, wie geht's Ihnen denn? Und dann sieht man irgendwo anders auf Atlantis eben, wie Shepard mit einem Team eben die Stromverteilungszentren überprüft. Und hier ist immer noch nichts. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Pier West und wir meldet sich bei Ronan. Wie sieht's bei euch aus? Der ist an der Erdungsstation und ja, wir prüfen das gerade hier. Ist Audix und Shepard meint, das sind noch 8 Teams draußen. Bei dieser Größe, also die Stadt ist ja recht groß und es wird halt auch eine Weile dauern. Wir meint dann, ja, okay, dann, ne, wir haben die zweite Nachricht an uns weitergeleitet und dann kommen Geräusche von hinter ihr und der Techniker ist da, steht da komisch an der Konsole und starrt da entsetzt. DHD und es will selbst an. Also man sieht es und hört es auch da. Ja, McKay geht zur Konsole und schaut sich an, was da gerade passiert. Ne? Die Erde wird wohl angewählt und wir ist konsterniert. So, also ohne ZBM, wie soll denn der Quark jetzt hier gehen? Und McKay, nee, es geht ja eigentlich auch nicht. Und ja, die Chevrons leuchten aber auf dem Bildschirm zumindest. Eine Nachricht erscheint dann aber mit Insufficient Power to Complete Dialing Procedure. Also das gibt halt keine Power, um das auch Gate richtig anzuwählen, ne? So wie es ja auch geplant war. Und ja, Rodney lächelt dann und Shepard meint über die Komm, habe ich gerade gehört, dass sich das Gate hier irgendwie allein anwählt und ja, wir hatten wohl irgendwie ja versucht, die Erde anzuwählen, meinte wir und McKay meint ja, wer auch immer diese Bombe halt gepflanzt, wie auch immer hat, muss ein Programm entwickelt haben, um das hochzuladen und dass das Gate praktisch automatisch als Backup-Variante dann anwählt, falls eben die Erstwahl irgendwie gestoppt wurde. Wir meint, das ist eine gute Sache hier, dass sie mit dem ZBM dran gedacht haben. Laura entdeckt wohl was und McKay fragt nach, wer was denn? Und hier das Sender und dann sieht man eben auf dem Bildschirm, wie irgendwas blinkt und oh nein, meint McKay und ja, was denn, meint wir. Und McKay sagt, ja, wir haben hier anscheinend gerade angefangen, ein Notsignal zu senden. Das Gate wählte sich eben wohl nur ein, um von dieser Tätigkeit jetzt abzulenken. Und Shepard meint, überkommen, weiß ich gar nicht, was er meint, weil hier steht nur Doppelpunkt. Das ist ja auch geil. Ja, okay. McKay, ich bin's. Ach so, es ist zu, schalten es ab, nee, es ist zu spät und Schaden ist angerichtet. Und ja, man sieht dann eben auf den Long-Range-Scannern, Sensorbild, eben zwei Race-Kreuzer und die wurden wohl überwacht, ja, ne? Und die haben jetzt wohl dieses Notsignal entdeckt und nehmen eben Kurs auf Atlantis, also alles wie immer. Ja, und dann kurz nachhaben, okay, also schon kurz Zeit später, Liz und Rodney sprechen und John kommt dann zurück.
Ja, Sekunde kurz.
Ja.
An der Stelle sind aber zwei Fehler, also zwei Denkfehler da drin. Also, du hast einen Saboteur, der hier irgendwie nicht nur die Bombe pflanzen kann, sondern auch dafür sorgen kann, dass das Gate aktiviert wird, dass irgendwelche Sender aktiviert werden oder sowas. Also jemand, der so einen Zugriff auf das System hat, warum kann der nicht einfach dafür sorgen, dass wenn in, ne, also wenn das Gate nicht angewählt wird, dass dann die Bombe von alleine hochgeht? Also das ist, also dieses, das ist so
Ob das so zusammenhängen
umständlich.
muss, meinst du, ist es ein bisschen, ja.
Na, also man könnte ja dann
Ja, ich
einfach, na,
weiß auch
anstatt
nicht.
dann irgendwie Backup-Plan, der Backup-Plan ist, ey, lass die Bombe explodieren. Aber an der Stelle gibt es natürlich den ersten Hinweis darauf, woran es liegt am ZPM. Na, also es muss am ZPM liegen, weil ansonsten würde das ja keinen Sinn machen. Ne? Also wenn es wirklich eine Bombe wäre, könntest du ja einfach sagen, also wenn das Gate nicht angewählt werden kann oder nicht in einer bestimmten Zeit angewählt wird, dann mach Bumm.
Ja.
Kann also eigentlich so gesehen, ne, wenn man jetzt logisch weiterdenkt, nur das ZPM selber sein. Außerdem, was mich hier dann wundert, so von wegen, dass die Rays jetzt einfach so mal gemeinsame Sache machen. Gerade waren die sich noch Spinnefeind, wollten sich gegenseitig
Ja.
umbringen.
Da gucken wir doch mal beide interessiert dahin. Ja.
Das macht so
Bisschen
überhaupt
komisch, ja.
keinen Sinn. Also wirklich, das macht keinen Sinn. Und vor allen Dingen ist das natürlich auch von dem Saboteur eigentlich auch ein totaler Blödsinn. Also ja, du kannst ein kurzes Signal absenden, ne, bis das entdeckt wird, weil das Gate halt, Entschuldigung, weil das Gate halt die Ablenkung ist. Ne, aber mal ganz ernsthaft, was ist, wenn kein Schiff in der Nähe ist?
Ja,
Also das ist auch so ein Larifari. Deshalb, ich komme immer wieder drauf zurück. Also die Alternative muss sein, lass die Bombe explodieren.
es ist auch ein bisschen zu kompliziert gedacht, weißt du, was, wenn man eins von SG1 lernen kann, ist es einfach, nimm das C4, stell einen Zeitsinn ein und dann geht es schon irgendwie. Hier ist es zu vertechnet, zu verkopft irgendwie gedacht und deshalb funktioniert das alles nicht so wie vom Saboteur geplant. Genau, also Liz und Rodney kommen da lang und sprechen und John kommt auch zurück und wir fragt ja, wie lange dauert es noch, bis die hierher kommen? Sind schon die Race-Schiffe wohl gemeint und McKay sagt, das dauert einen Tag, vielleicht anderthalb Tage, je nachdem, ob sie eben diese, was wir auch rausgefunden haben, diese Hyperraumpausen machen müssen und ja, wir müssen die Stadt dann tarnen.
Die Frage ist vor allen Dingen, warum sie an der Stelle nochmal auf die Entfernung hinfragen, weil das hatte Rodney vorhin schon, als er die Race Cruiser, ne, so viel, wie weit sind sie entfernt? Ein Tag, anderthalb. Ja, alles wieder
Doppelt hält
vergessen.
besser. Wir meint ja, das müssen wir dann machen. Ne? Und die werden sich dann aber schon trotzdem noch fragen, wo denn dieser Notruf herkommt. Und Michael, ja, da braucht man irgendwie eine List. Und dann klickt er mit den Fingern. Und nehmen wir mal an, hier einen Sender und werfen ihn zusammen mit einigen verkohlten Trümmern da irgendwie an den Strand hier auf dem Festland ab. Und die werden dann doch denken, dass es irgendwie angeschwemmt wurde und wo eben die Stadt dann augenscheinlich in Anführungszeichen bei der Belagerung explodierte. Und er sieht mit sich irgendwie zufrieden aus und Shepard meint, hängen Sie an Backup a second? Lass mich klarstellen, also du denkst, dass hier unser Bombenmann das getan hat. Und McKay meint, ja, es wäre doch leicht für ihn herauszufinden, dass die Rays in der Gegend waren und ja, wir verfolgen das ja schon seit einiger Zeit.
Das würde bedeuten, der Saboteur ist immer noch am Sabotieren und auf
Ja, da
Atlantis.
musst du ja
Wir
praktisch
sehen
da in
nachher,
Echtzeit das überwachen irgendwie dann. Also
das ist wirklich, also wirklich, da hat
ich weiß es
keiner
nicht.
irgendwie das Drehbuch vorher
Großes
gelesen von Daniel
Spionagenetzwerk
Irwin.
in der Pegasus-Galaxie. Da brauchen die aber selber noch Leuchtfeuer von Gate zu. Egal. Ja, es ist alles ein bisschen sehr sperrig. Shepard meint ja, also bringt er das Gate da irgendwie dran selbst, ne, zu wählen, um abzulenken und eben diese, ne, Funkdings auszustrahlen. Und McKay meint ja, vom Race, glaube ich schon, ja, und warum? Und Catchman meint, nun, vielleicht will er eben ja den Race zusammen mit der Stadt in die Luft sprengen und Rodney schaut ihn an, so nach dem Motto, hey, das ist doch völliger Quatsch. Und McKay meint, hier, ja, zwei Kreuze, das ist doch völlig unbedeutend zu all den, die noch da draußen sind, zu der Anzahl. Und wir meint, nun, wir haben jetzt keine Zeit, ich versuche eben rauszufinden, was der Phase ist, bevor die Kreuzer hier eintreffen. Wir treffen in den Korridoren ein, wo Tila zügig entlang mit Carson rennt, der sie einholen will praktisch. Und hier, Tila, ich habe hier sie, also, na was? Sie haben eine schreckliche Eile.
Ja, du bist in schrecklicher Eile.
Ah, ja,
Awful
okay.
hurry.
Das ist ein komischer Ausdruck, finde ich gut. Tila meint ja, ich kehre hier gerade vom Festland zurück und wir evakuieren die Leute eben in die Stadt, also nach Atlantis. Und ja, hier, die Rays sind auf dem Weg, habe ich schon gehört. Und Tila meint, ja, sie werden unter dem Schild geschützt, bis die Gefahr vorüber ist. Und Beckett meint, ja, wenn die Bombe nicht gefunden wird, dann könnte sich das eben Atlantis auch, ne, oder genauso wie auch immer, gefährlich erweisen. Und Tila meint, ja, das finden sie schon raus. Ja, meine, hier sind wir da sicher. Beckett muss noch kurz über die Scharin sprechen, denn der hat jetzt seine Tests abgeschlossen, parallel zur Handlung, und glaubt eben, dass ihr Körper halt recht, ja, alt ist und dann tatsächlich sie im Stich lässt, aber es gäbe da wohl Behandlungen und Verfahren für. Und da kann ich ihr was geben, was ihr Leben auf jeden Fall schon verlängert. Und wirklich? Ei, ja,
Könnte einfach
genau.
den Gur-Ul-Saboteur nehmen, die Larve rausnehmen, ihr einpflanzen und hinter wieder rausoperieren.
Würde die Story besser machen, auf jeden Fall. Wäre ich dabei. Wäre ein cooler Twist, würde man auch nicht erwarten, finde ich, wenn man die Folge so die erste Hälfte sieht. Ja, und Beckett meint, naja, wir haben so ein Ding, das heißt wohl Herzschrittmacher, ne? Und Tila schüttelt den Kopf, weil sie jetzt mit dem Vokabular nichts anfangen kann. Und ja, das gibt da eben, wenn man sich schwach fühlt, und das ist aber im Herzen, dann gibt es da, das schlägt dann eben, wenn da nicht genug Blut durch den Körper gepumpt wird, würde das eben, ja, das klappt dann halt, ne? Und eben mehrere Jahre könnte man da noch rausholen, sozusagen. Und Taylor, okay, na dann freut sich auch, ne? Werde ich sie halt informieren. Und zuerst muss ich hier meine Leute in die Sicherheit bringen, bevor die Rays kommen. Und ja, Wollo meint Beckett. Und Taylor geht dann weg. Die haben noch eine kleine Szene jetzt im ländlichen Office auf der Erde im SGC. Der Walter Harriman klopft mal an. So, Landry schlürft Kaffee, ne, und dreht sich um. Und ja, wir sehen den Harriman, der hat so ein Gesicht, was nicht unbedingt glücklich aussieht. Okay, hat er jetzt selten, aber noch ja, unglücklicher, um es mal so zu sagen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Blick mag. Schief meint auch Landry. Und Harriman meint, ja, der Daedalus hier, haben wir ja gerade die Nachricht übermittelt und in der wir eben da. Er uns informiert, dass Atlantis.
Andersrum,
Nee.
genau.
Achso,
die
genau.
Daedalus
Die Daedalus
hat
hatten ja eine
übermittelt.
Nachricht übermittelt, in der sie uns informieren, dass Atlantis darum bittet, dass sie zurückkehren können, also die Daedalus zurückkehren kann, um eben diese Bombenuntersuchung da mitzuwirken. Und Landry meint, nun, ich sagte ja vorerst nein. Ich brauche sie ja, um die Position zu halten und Infos zu sammeln. Ne? Und auch, wie wir auch vorhin gesagt haben, ne, um Kommunikation von A nach B und B nach A zu ermöglichen. Und Harry meint, Sir, das ist das Problem. Die Nachricht ging zurück. Sie sind schon außer Reichweite. Wir haben ja eben keine Möglichkeit, hier mit denen mehr zu labern. Dann gibt es also nichts mehr, was wir tun mehr können. Nein, Sir, meint Harriman. Und mit dieser tollen Aussicht gehen wir wieder zu Atlantis rüber in Lisses Office.
Genau, sie können ja immer noch nicht mit Atlantis kommunizieren. Ne? Ansonsten könntest du ja dann, wenn du dir sicher bist, dass es keine Device auf der Erde ist, könntest du ja einfach anrufen und sagen: Hier, Leute, schick die mal wieder. Ja, in Lisses Office geht's weiter. Elizabeth sitzt da und studiert, ist irgendwas am Laptop am Gucken. John kommt rein, schaut auf den Screen. Der ist auch so ein bisschen neugierig, ne? So wegen: Oh, was sind das? Passagierlisten. Und Liz bestätigt und ja, fällt dir denn irgendwas auf? Also irgendwelche Namen? Ja, doch. Ein paar, so von wegen, ja, oh, sagt sie, aber, also ja, würde das aber hassen, hier so wegen eigene Leute zu verdächtigen, das ist halt nicht die feine englische. Shepard geht darauf aber nicht wirklich ein, sagt dann von wegen, ja, ist ja nicht nur das, ne, ist ja halt scheiße, ne? Der Verräter könnte ja auch bei uns sein, muss ja nicht nur auf der Daedalus zu finden sein. Und Lister, ne, du glaubst, einer der Trust Operatives könnte hier in Atlantis sein? Ja, nur sagt er. Das geht, dass sich selbst wählt und ja, dass die Distress Beacon und sowas, also nur das würde Sinn machen, aber nee, die Lösung ist nachher eine völlig andere und ja, ne, ist dann auch, ja, aber sich selber in die Luft jagen zu lassen, das ist jetzt eigentlich nicht so der Modus operandi vom Trust oder von den Gur-Ult. Rodney kommt dann auch dazu, wird aber von den beiden erstmal ignoriert und ja, wen haben wir denn? Okay, ne, wen hier verdächtigen wir denn? Und McKay macht sich dann bemerkbar und sagt dann: Wie wär's mit Lieutenant Catman? Und Shepard so: Hä, bitte was? Und ja, hört erstmal zu. Ne? Sie ist der Sprengstoffexperte. Liz nickt. So von wegen, sie hat sich hier extra von der Daedalus absetzen lassen. Und ne, weil irgendwas gerade eben hochkam, was sie gerne machen wollen würde. Und ne, als sie die Stress Beacon hier losgegangen ist, aber da wird er schon von Shepard unterbrochen. Oh, das ist einer meiner most trusted Officers. Und ja, ne, also bitte, außerdem war sie doch eine ganze Zeit lang in deinem Kopf. Und ja, okay, was hat denn das damit jetzt zu tun? Warum bringst du das denn immer wieder an? Ne, so von wegen, ja, du solltest sie doch gerade kennen. Ne, so was würde sie nie tun. Ja, vielleicht. Gehirnwäsche, ne? So Gur-Uls sind ja relativ clever, wenn es darum geht, irgendwelche Leute zu manipulieren, aber dann kommt Catman auch dann dazu und sagt so: Oh, Entschuldigung hier, Dr. Weir. Ja, ne, hier, wir haben die Bestätigung, die Daedalus ist gerade am East Pier, also auf dem East Pier gelandet. Liz bedankt sich, Laura schaut nochmal zu Rodney, geht dann aber auch und ja, macht sich unmöglich Gedanken darüber, was sie denn so alles gehört hat oder ob sie gehört hat, dass er sie irgendwie beschuldigt. Wir wechseln kurz danach auf die Daedalus. Caldwell und Elizabeth laufen da durch die Korridore und Ja, Kolto sagt, ja, die Föhrup starten hier unbedingt direkt. So wegen alle Crew und alle zivilen Passagiere sind jetzt erstmal in ihre Quartiere gesperrt, ne, bis ich mit jedem Einzelnen sprechen konnte. Ja, Liz dann auch so, ja, Colonel, diese Untersuchung fällt auch in atlantische Zuständigkeit und ja, das wird unter meinem Command passieren und ja, ich bin froh über ihre Unterstützung. Na, aber wenn wir jetzt irgendwie potenzielle Suspects oder sowas, wobei das ja Quark ist. Caldwell ist natürlich für seine Leutchen an Bord verantwortlich. Na, also natürlich. Na, also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Liz kann das, ne, der kann auch verdächtigen, wie er will. Na, an Bord, na, auf Atlantis selber, ne, da hätte er nichts zu kamellen. Der Caldwell versucht es dann nochmal. Ja, wieder, hier, Liz, sagen Sie mal, ne, einer meiner Leute könnte ein Trust-Mitarbeiter sein. So deswegen, das geht mal gar nicht. Und ja, sagt Liz, das stimmt zwar, aber je weniger wir rumquatschen und so schneller wir den Typen finden, desto besser ist es dann. Und ja, okay, Caldwell seufzt und ja, ne, wer ist denn der Erste auf ihrer Liste? Und dann sehen wir einen Verhörraum und da sitzt Kavanagh und er sagt so, wie, Sie glauben, dass ich das bin? Ja, an der Tür steht ein SF-Guard, während Liz ihn weiter interviewt und ja, so wegen wir interviewen hier, ne, du bist einer von vielen, die wir interviewen und ja, sagt Kavanagh, ich bin mir ziemlich sicher, dass meiner der erste Name auf der Liste, einer sehr kurzen Liste ist. Ja, Liz dann versucht es aber, geht darauf gar nicht ein, sondern kommt auf die Fakten zurück. Sagt dann, ja, du warst doch einer hier, die nach der Siege, nach der Belagerung halt direkt auch weg wollten und ein paar Monate später hast du dann hier dich extra nochmal um den Ausflug hierhin bemüht und es dann ja auch geschafft. Ne, das kommt dir ein bisschen merkwürdig vor. Und ja, ne, dann hast du dann 3 Wochen, warst du dann hier und dann wolltest du schon wieder weg. Und ja, hier, ne, also die Arbeitskonditionen hier sind einfach scheiße. Ne, ich habe hier keine Freunde. Ne, meine Arbeit wird nicht respektiert. Und ja, und das alles hier irgendwie ein paar Tage, bevor wir dann eine Bombe hier in der Stadt. Also sie geht überhaupt nicht drauf ein, was er sagt, sondern führt einfach ihre Beweisforderung voraus. Und also nachdem du abgedampft hast, haben wir eine Bombe hier gefunden. Wobei, sie haben ja überhaupt noch keinen gefunden. Und ja, natürlich, das war offensichtlich, dass ich es war. Ja, Lissane, glaubst du nicht, dass dein Verhalten hier irgendwie ein bisschen verdächtig rüberkommen könnte? Und ja, Verdächtigungen halt, ne, so von wegen, ne, hat sich eh keiner um mich gekümmert, so von wegen, hat keiner mein Talent hier irgendwie geschätzt und ja, das hat ja überhaupt nichts mit meinen persönlichen Gefühlen dir gegenüber zu tun, so von wegen, ja, also bitte, er winkt dann ab, ne, also bitte, du bist doch hier nur von Emotionen geprägt und na, also ich habe immer geglaubt, du bist nicht hier in der Lage, diesen Job zu tun und ja, du hast nicht, ich weiß nicht, irgendwas mit B? Achso, the balls, will er sagen, ja. And after, aber, na, also du hast nicht die Stärke, um die Leutchen hier gegen die Wraiths in den Kampf zu führen. Und ja, sagt Liz, warst nicht du das hier, der sich irgendwie verstecken und so wollte? Ne? Also run and hide. Und ja, damals hatte ich aber auch recht, ne? Ne, hätte der Lust nicht eingegriffen, würde diese Stadt jetzt nicht mehr stehen. Ne, würde die Stadt jetzt dank deinem Verhalten hier nicht mehr stehen. Und da braucht es noch nicht mal den Trust für. Da reicht eine Elizabeth Weir am Steuer. Auf dem Mainland sind wir dann wieder zurück. Sharin liegt auf dem Bett. Teela packt da Sachen ein und er berichtet, die anderen sind schon alle in Richtung City unterwegs. Ne, ein medizinisches Team wird dich in der Kürze dann mit dem nächsten Jumper abholen und ja, Sharin so von wegen, immer muss man fliehen, immer muss man weglaufen, so von wegen immer in den Himmel gucken aus Angst, so von wegen bald habe ich es geschafft, sagt sie, bald habe ich diese Bürde nicht mehr. Und Teela geht dann zum Bett und sagt, ja, der Dr. Beckett hat aber gesagt, er könnte dir helfen, so von wegen, ne, er könnte dir was geben, was dich, was dafür sorgt, dass es dir besser geht, dass du sogar länger lebst. Und ja, mir geht's gut, Teela. Ne, ich sehne mich schon danach. Das ist nichts, worüber man sich fürcht haben müsste. Und Teela, ja, du bist die einzige Familie, die ich noch habe, meine Mutter, mein Vater und alle weg. Und ich bin dann wirklich ganz alleine und nee, sagt Sharin dann so von wegen, deine Leute, das ist deine Familie. So wegen, na, du schaust nach ihnen Ausschau, hältst nach ihnen Ausschau und sie werden sich um dich kümmern. Sie brauchen auf jeden Fall deine Stärke. Oh, mach du mal weiter. Es hat ja geklingelt.
Ja, im Atlantis Interview Room, Liz spricht da mit Novak und ja, verstehen Sie hier doch mal, dass ich hier alle interviewen muss am Schiff. Und Novak meint, ja sicher, ne? Also die ist ja immer so nervös und hat Schluck auf. Ich meine, ne, wer auch immer die Bombe dahin gebracht hat, war wahrscheinlich begierig, schnell aus der Stadt zu verschwinden. Sie lacht nervös und dann merkt sie da, was sie gerade gesagt hat. Nee, ja. Ich habe nur meinen Job gemacht. Ich hätte mich nicht weniger darum kümmern können, als wir gegangen sind. Aber ich kümmere mich um meinen Job. Ich ja, habe es auch nicht getan. Und Hicks da und ist nervös. Was meint sie eigentlich? Und wie er lächelt. Naja, Doktor, Sie haben ja nichts, worüber Sie nervös sein müssen. Und Novak lacht. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ne, ich, es sei denn, ich wäre schuldig. Ne? Dann hätte ich ja was Hicks. Sorry. Und wie er meint, ja, haben Sie denn in der letzten Woche irgendwie eine Verhaltensänderung bei Besatzungsmitgliedern erlebt? Irgendwas, was Ihnen verdächtig oder seltsam vorkommt? Und ja, sie schüttelt erstmal den Kopf. Nein, na, warten Sie. Ich meine, ja, nix. Oh, um Gottes Willen. Möchten Sie vielleicht was haben? Und nee, glauben Sie mir, das wird überhaupt nichts bringen, ist eben meiner Nervosität geschuldet. Ja, sie holt dann nochmal aus. Aber warten Sie mal. Dieser dieser Pferdeschwanztyp, Dr. Kavanagh, ja, der hing immer so rum, schaut einem über die Schulter und starrte durch den Computer irgendwie ein bisschen weird und gruselig. Liz sitzt da zurück und lehnt sich zurück und Lindsay sieht nervös auf. Nun, naja, nicht wirklich gruselig, so wie halt eigenartig. Ich kenne den Kerl leider nicht. Ich könnte ein großartiger Mensch sein. Ich meine, wer bin ich das, um das zu beurteilen, ne? Wissen Sie? Hicks. Und ich werde einfach meinen Mund halten und Rodneys Stimme kommt dann über Liz's Head. Fett. Entschuldigen Sie mich. Und ja, Rodney, ja, hier können Sie in den Kontrollraum kommen. Habt da was super Wichtiges entdeckt. Jawohl, bin auf dem Weg. Und zu Lindsay dann, ja, entschuldigen Sie mich. Und die meint, ja, Sir, ich meine, bam. Ja, und Liz verlässt dann den Raum, kann das Higgs-Gespräch nicht fortführen in den Control Room. Haben Sie was gefunden? Fragt wir und schabbert, ja, raten Sie mal. Es stellt sich heraus, es gibt gar keine Bombe. Und McKay so, ja, es gibt also keinen echten Sprengsatz. Die Explosion wird kommen, aber naja, wo waren das? Jetzt mit dem Race auf dem Weg, ne, müssen wir die Stadt doch mit dem Schutzschild, ne, wieder ausstatten. Ja, meint wir. Und naja, um das zu tun, brauchen wir doch das ZBM. Und das muss ja die nötige Energie liefern. Und ja, was ist mit dem Gate? Fragt wir. Ah, ja, ich meine, das DHD, es wird nicht wählen können, also das wird kein Problem sein. Jetzt wird es jedoch das ZPM sein. Jetzt wissen wir, das Zero-Point-Modul steuert eben diese ganzen Strommengen. Ja, also wie ein Damm, mein Shepard. Und nee, McClellan, nee, nicht wie ein Damm, eher wie, na doch, es ist ein Damm. Und wenn dieser überlastet ist, da bricht hier diese alten Fail-Safes irgendwie und das würde das verhindern. Wie ein Überlauf, also dieser Damm würde wie sagt man, volllaufen, überlaufen. Und McKay meint, ja, da würden nicht einfach diese Fails da bei den Fail-Safes bleiben, dass es läuft irgendwie. Und McKay meint, das Problem ist, dass unsere Trust-Agenten einen Weg gefunden hatten, das Betriebssystem von Atlantis neu zu schreiben und eben die Ausfallsicherheiten zu deaktivieren. Aber es ist so maskiert eben, dass die Stadtsensoren das nicht erkannt haben. So würde die Dialektik die Erde des ZBMs dann überlasten, meint wir. Und McKay meint, oh ja. Und angesichts der Tatsache, dass die Wahl einer anderen Galaxie enorme Mengen an Macht erfordert, sprechen wir hier von einer katastrophalen Überlastung. Ich meine, die Explosion würde die ganze Stadt zerstören und höchstwahrscheinlich auch diesen kompletten Planeten. Jawohl, und schauen wir mal, ja, können wir diese Ausfallsicherung Failsafe nicht wieder nicht aktivieren, meine ich. Und McKay, ja, wer auch immer das getan hat, erwartet eben die Möglichkeit, dass er auch entdeckt wird und da hat er sich wohl einen Code zugelegt, der diese Sache blockiert. Ne, man kann das jetzt nicht einfach so wieder zurückgängig machen und Catman vermutet, dass der Code eben nicht einfach zu knacken sein wird und McKay meint, nö, überhaupt nicht. Ne, das ist schon extrem kompliziert. Aber jetzt haben sie das DHD bereits deaktiviert und es ist unmöglich, die Erde anzuwählen. McKay meint, jawollo, ich kann ja leider eine beliebige Anzahl von Systemen in Verbindung miteinander verwenden und eben das ZBM und das wäre dann ein ähnlicher Aufbau als Wahl des Gate-Anwahl und würde eben zu einer sofortigen Stromspitze führen und es würde eben ebenso effektiv sein bei den Ergebnissen. Wie er meint, ja, können wir das ZBM nicht trennen, weil wir eben die Schutzschild gegen die Waze brauchen und McKay meint, ja, bingo. Deshalb aktivieren unsere, wurde eben dieses wie sagt man, Signal aktiviert und der Race sollten dann eben hier mit reinkommen und diese Bombe in Anführungszeichen zünden. Also es ist keine Bombe per se, sondern dieses ganze Konstrukt ist einfach ein Ding, wo das dann halt alles hochgeht. Aber es ist ja jetzt nicht wirklich, wie schon vorher erwähnt wird, nicht wirklich eine haptische Bombe, sondern die Idee kommt einer Bombe nahe. So können wir es vielleicht sagen. Ich glaube, Thomas ist noch an der Tür. Ich mache einfach weiter. Im Interview-Room Liz verhört Kavanaugh erneut und wie er meint, das Betriebssystem von Atlantis neu zu schreiben und die Ausfallsicherung zu deaktivieren. Das brauchen wir einen, der eine krasse Intelligenz hat. Ne? Und Kavanaugh meint ja, redest du jetzt von McKay? Und wie er meint, ja, und jemanden, der eben auf Atlantis eben wöchentlich den Einwall zur Erde da, der dann das verlassen will praktisch. Und Kavanaugh meint, na nun, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, aber Ihr Dr. Selenka ist ja derzeit nicht, also der ist ja derzeit nicht hier auf dieser Welt, ne? Warum ist er überhaupt nicht verdächtig? Und wir meint, ja, wir haben hier diese so eine Liste, ne, und das ist jetzt nicht diskutabel, aber abseits der Platte, also gegen Selenka, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der es ist, nach dem Motto, dass er für einen Trust arbeitet. Und Kavanaugh meint, ja, aber bei mir können Sie sich das vorstellen. Und ja, meint wir, ist dann sehr verärgert. Und na, also ich sehe schon, meint Kavanaugh, und schuldig bis erwiesenermaßen unschuldig. Also das geht hier eher die Schuldvermutung als die Unschuldsvermutung, wirft er mal in den Raum. Ja, wir meint ja, dass hier hat sie diese Kommunikationsprotokolle der Daedalus besprochen und es scheint, dass da 3 nicht autorisierte, verschlüsselte Nachrichten an Atlantis zurückgeschickt wurden. Kurz nachdem eben dieses Einwählen ja gestoppt wurde. Und Kavanaugh meint, ja, ich habe hier ein paar Freunde, um die ich mir Sorgen mache und ich wollte sehen, ob hier alles in Ordnung und paletti ist. Und wir meint, ja, ich dachte, du hättest gesagt, dass du hier keine Freunde hast. Und Kavanaugh lächelt nochmal so. Jetzt
war das wird auch nie aufgeklärt. Mhm. Na, also dieses ganze Drumherum, dass einer verdächtig ist, ne, dass einer verdächtig ist, dann der andere oder sowas. Diese ganzen Sachen, warum diese Leute in Verdacht geraten, das wird nicht aufgeklärt. Also wirklich, auch das hier mit diesem
Verschluss,
wenn er hier niemanden hat, das ist, ich keine Ahnung.
Wie er meint, jetzt waren eben diese Nachrichten verschlüsselt, aber keine Sorge, ne, die Leute entziffern das bereits. Und was wollen sie denn jetzt eigentlich von mir? Na, ich möchte die Zugangscode, damit ich das ZBM Failsafe wieder aktivieren kann. Und Kavanaugh, ja nun, da, ja, keine Ahnung, wird es halt eine Weile dauern, weil ich habe keine Ahnung, wie eben dieser besagte Code ist. Und wir mal, ja, ich glaube, sie wissen den schon. Und ich habe jetzt ja nicht mal die Zeit rumzuwarten. Da müssen wir den schnellsten Weg jetzt gehen, und um das von dir zu bekommen. Und der lacht nur noch. Und ja, wie, wollen sie mich foltern? Und Liz starrt ihn nur so an. Und dann wird er irgendwie langsam auch nervös, der Kavanaugh, ne? Und wir gehen auch nervös in den atlantischen Control
Room. Liz schaut sich da die Racecruiser an, wie sie näher kommen, und ja, erkundigt sich dann bei Rodney so von wegen, könnte denn die Cloaking Device hier und das ZBM zum Überladen bringen? Ja, so von wegen, ne, aber ich könnte jetzt irgendwie ein paar andere Systeme abschalten, um die Power Levels irgendwie klein zu halten, was ja auch irgendwie Quark ist. Er hat vorhin noch erzählt, ne, also wenn du nicht so viel Power verbrauchst, dann dauert das einfach nur länger. Ja, und jetzt sagt er, ich schalte einfach ein paar Energiesachen aus und dann.
Alles ein bisschen hin und her.
Also irgendwie auch merkwürdig. Und John berichtet dann so viel, ja, vielleicht sollten wir auch mal daran denken, hier die Stadt zu evakuieren. Und viele Optionen hätte man nicht, meint McKay dann noch, so wegen, ja, bringt auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall Knorke, hier noch einen Backup-Plan zu haben. In der Krankenstation sind wir mittlerweile angekommen. Da ist auch Sharin angekommen. Sie liegt da. Ne? Tayla geht rüber zu Kasen. Dr. Beckett, warum ist denn jetzt Sharin hier drin? Und ja, ich will hier ein Auge auf sie halten. Ne? So wegen mich um sie kümmern und einzugreifen, wenn das benötigt wird. Ja, aber ich habe dir doch gesagt, dass sie keine Behandlung will. Ja, sagt Beckett, ja, ich habe ja ein Eid geschworen und ne? So wegen, ich bin hier, um Leben zu retten. Was aber totaler Quatsch ist. Also welcher Arzt, also ne, dafür gibt es Patientenverfügungen, oder ist das in Kanada irgendwie anders? Also der Wille des Patienten zählt auch, wenn er sagt so von wegen, hey, hier,
würde ich, ne, was bringt mir das jetzt? Sagen, ja,
ne, du wirst dann gezwungen, einen Herzschrittmacher reinzukriegen oder so. Also das ist doch, ne, so zwangsweise festgehalten, betäubt und am nächsten Morgen wachst du auf mit dem Herzschrittmacher drin. Also das ist völliger Unsinn.
Du wirst ja 10 Jahre weiterleben, ist mir egal, was du willst.
Genau, das ist so an den Haaren herbeigezogen, also das ist auch schon irgendwie merkwürdig. Ja, ne, Tila sagt dann auch, du kannst dafür sorgen, dass es ihr noch halbwegs gut geht, ne, oder ne, dass er sich dann wohlfühlt. Aber mehr dann doch bitte nicht, so von wegen, wir müssen uns hier nicht einmischen. Und ja, ne, dann hat er sich irgendwie von Tila überzeugen lassen und sagt dann, ja, okay, dann ist das halt so. Im Konferenzraum sind wir, Elizabeth, John und Rodney Caldwell sind da. Und ja, McKay sagt, ja, ich bin ja immer noch am Cracken von diesen Codes, ne, aber ich habe bis jetzt noch kein Glück gehabt. Und ja, ne, Caldwell dann an Elizabeth und also hier, wie ist denn mit Kavanagh? Ist das immer noch ihr Hauptverdächtiger? Und ja, bestätigt sie. Na, kommt halt schwer zu ihm durch, ne? Da ist jetzt nicht irgendwie der Kooperativste. Und ja, McKay, sarkastischen Kommentar dazu. Und ist dann, wenn er den Code weiß, dann wird er ihn wohl uns vermutlich nicht so einfach geben. Ja, Ronan taucht dann auf und sagt, hey, gib mir 10 Minuten von ihm, mit ihm und dann werde ich das aus ihm raushaben. Und ja, selbst Shepard hat dann meint dann so viel, ja, das ist jetzt nicht die schlechteste Idee. Ne, vielleicht ist es an der Zeit hier, das Verhör auf das nächste Level zu stellen. Und okay, dann ja, hier, ich weiß. Ne, also ich hasse Kavanagh genauso wie der nächstbeste andere Typ. Ne, vielleicht sogar mehr. Aber sind wir uns hier wirklich sicher? Und auch Liz so wegen, ja, also wenn es nur die kleinste Chance gibt, dass er unschuldig ist. Und Caldwell, naja, hier, ne, der typische Militär wieder so von wegen, wir können uns nicht über Moral unterhalten. Ne, wir müssen jetzt ein paar unschöne Dinge tun, um ihr Leben zu retten. Wir retten jetzt aber kein Leben erstmal oder nehmen ein selbiges, sondern wechseln in den Kontrollraum. Die Leutchen gehen aus dem Konferenzraum da raus und ja, Laura sitzt da, also Catman, und arbeitet am Laptop und Rodney Hilfer tust da. So von wegen, ja, ich gehe über die System Command Logs der letzten paar Monate und die, wieso? Hey, da gab es irgendwie eine Lücke drin, sagt sie vor ein paar Wochen. Und vermutlich nichts, aber es könnte. Und er vervollständigt den Satz, einen Löschpunkt. Ne, so von wegen, ne, ich habe ein paar Erfahrungen mit mit diesen Systemen, ne, so von wegen, also besser als hier so ein Tap Dancing Explosives Mensch. Und ich will doch nur helfen, sagt Catman, ne, so von wegen. Na, wie wär's denn hiermit? Ne, Failsafe Code, ne, wieso hilfst du mir denn nicht damit? Laura schaut ihn nochmal an, aber McKay ruft dann über Radio nochmal Elizabeth ein Pfeilchen später und nachdem er auf die Anzeige geguckt hat und sagt dann, hier die Cruisers, sie kommen näher, so wegen, wir sollten so langsam mal das ZPM anklemmen und die Stadt tarnen. Liz sagt dann, ja, okay, kein Problem, Roger, mach das mal. Wir sehen im Power Room, wie Rodney das ZPM wieder anklemmt. Vermutlich hat er schon die anderen Systeme, wovon er vorhin erzählt hat, umgeschaltet. Und wir sehen dann auch, wie Atlantis hinter dem Tarnfeld verschwindet. Im Kontrollraum ist Rodney jetzt auch wieder angekommen und ne, Liz erkundigt sich bei ihm, ne, wie läuft's, so von wegen, ja, ich habe hier ein paar Sekundärsysteme abgeschaltet. Ne, und bis jetzt ist das ZPM stabil, ne, also die Power Levels sind stabil, so von wegen, ich glaube, das wird halten. Und ja, Teela sehen wir dann wieder in der Krankenstation. Ja, und erkundigt sich bei Sharin, ja, oh, hast du Schmerzen? Und ne, Carsten könnte dir was geben. Ja, Sharin ist kaum noch bei Stimme. Warte kurz, kaum noch bei Stimme. Und ja, sie sagt dann so von wegen, ja, ne, und ne, unsere Journey fängt jetzt erst an und sie lächelt dann und dann sehen wir die Monitore, an denen sie angeschlossen ist, flatlinen dann. Also Charin ist dann jetzt endlich in die ewigen in die ewigen Waldgründe, in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Und ja, na, Tila nimmt noch ihre Hand und legt ihren Kopf auf ihre Brust und beziehungsweise an die Hände. Und im atlantischen Kontrollraum geht es nach diesem traurigen Tod einfach weiter.
Liz und Rodney schauen den Bildschirm an, der eben die Race-Kreuzer an der Nähe jetzt anzeigt. Und McKay meint mit einer Sing-Song-Stimme: Sie sind hier! Und dann, ja, zwei Race-Kreuzer, etwas außerhalb unserer Atmosphäre. Ja, und bisher verhalten sie sich irgendwie nicht so, dass es die sich, also dass wir dem bewusst sind, meint wir. Und es gibt Alarm-Pieps und Rodney, ey, was denn das, meint Catman, und was? Naja, die Trägheitsdämpfe der Stadt beginnen gerade erst zu schwinken. Was? Catman arbeitet am Laptop. Ja, ich versuche hier das wieder herunterzufahren, aber irgendwie brauche ich da einen Code für. Und McKay macht raus hier und schiebt alles beiseite hier. Es ist der Antrieb, der Sternenantrieb, und Liz runzelt die Stirn, weil sie nicht weiß, was Phase ist, und schaut sie in die Stadt. Ist eben, wie sie ja wisst, eigentlich nur ein krasses Raumschiff, ne, hier riesiges mit dem Sternenantrieb, und der schneller als eben. Der schneller als leichte Reisen fähig ist, schneller als Licht wahrscheinlich. Was bedeutet, dass es auch eben Trägheitsdämpfer hat? Ne, weiß ich, meint wir. Und McKay, ja, ein Vorläufer der Power-Up-Phase des Sternantriebs aktiviert eben diese Dämpfer, und was unsere Tarnung wohl beeinflussen kann. Und naja, das ist eben der schlechte, noch nicht mal der schlechteste Teil von. Und wir meint, ja, es ist das ZBM, und ja, der wird eben überlastet dadurch. Und wie schnell davor passierte das, meint wir, und ja, das. Höchstens 30 Minuten, bevor irgendwie das alles hier verdampft, und ist halt alles jetzt nicht so prall. Im Konferenzroom, Liz, John, Rodney, Ronan und Caldwell gehen da rein, und wir meinen, ja, sofort müssen wir jetzt hier eigentlich Evakuierungspläne einleiten. Und Shepard, ja, ich habe ihnen ja gesagt, die Daedalus ist eigentlich die einzige jetzt Option, die man jetzt hat. Geld kann man nicht benutzen, ne? Kann ich aufs Festland gehen, und Caldwell stimmt dazu, und wir haben einen. Wird eben so viele Leute wie möglich ins Schiff bringen, und ja, gibt ja nicht Platz für alle, und ja, da müssen wir halt Platz schaffen, mein Shepard. Und McKay, nein, 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 ihr versteht das nicht. Das Lebenserhaltungssystem kann eben nicht so viele Menschen mit so vielen Leuten umgehen, nicht genug Luft, und das würde man nie zur Erde schaffen. Leute, schafft euch Stasiskammern an, mein Gott.
Ja, außerdem, wir haben das ja schon bei einer alten Folge gehabt, so wegen, warum das Schiff keine Tarnvorrichtung hat. Wie will denn das Schiff jetzt Kusan entkommen? Also die sind ähnlich groß wie
Ja, schwierig,
die
ja.
Daedalus. Also
Gerade,
ne,
ja.
wenn du dann, ja, weiß ich nicht,
Also brauchen
ob
sie
das so
noch
eine gute Idee ist.
irgendwie. Wie in Star Trek, schnell in einem benachbarten Nebel fliegen, wo die nicht hinterherfliegen, weil es die Systeme beeinflusst. Ja.
Ja.
Aber natürlich sieht man auch, wenn man, also wenn sie die Stadt sehen, sehen sie, dass da ein Schiff ist, und das ist, es ist so das eine
Nein, die Stadt
Kamera.
sehen sie ja nicht.
Ja,
Ne? Also die.
jetzt nun. Ja, okay, aber es ist alles
Aber
ein
wenn die
bisschen.
Daedalus rausfliegt, sehen sie
Ja,
die
genau,
Daedalus.
deshalb. Ja, also nicht so einfach. Genau, Shepard meint, ja, was ist denn mit anderen Planeten? Ne? In der Nähe gibt es doch hier in dem Sonnensystem hier, da gibt es doch was, ne? Erinnern Sie sich hier, wir haben doch was gefunden, ne? Da mit diesem abgestürzten Race-Kreuzer, und das hat uns 15 Stunden vom Palchama entfernt, war das gekostet, und es ist ein Wimpernschlag mit der los, ne? Geht doch super duper. Und wir meint, ja, können wir denn da die Palchamas benutzen, um auch den Rest der Leute noch zu befördern? Und Rona meint, das Schnellste ist eben, irgendwie ins Kurz zu bekommen. Starrt sie dann an und lassen Sie mich mal mit Kamera hier, ne, ich bekomme es aus dem Raus nach dem Motto. Und okay, meint hier ZPM-Überlastung in, und dann guckt er aufs Tablet da hier 24 Minuten, und Liz sieht John an, der sie auch anschaut, und Ronan, und dann nickt sie, also ja, machen sie es so. Und dann stampft Ronan dann von dannen, und na, Chamber da genau mit Buntglas. Okay, es sieht aus wie eine
Ja, irgendwie
Kirche.
so
Ja.
kapellenartig. Ja, genau so.
Genau, da wird jetzt praktisch der leblose Körper von der Scharin aufgebahrt, hätte ich es jetzt mal bezeichnet. Alles verziert mit Decken, verschiedenfarbige Kissen unter dem Kopf, also alles so ein bisschen, ja, wie man das wohl bei den Anthusianern so anscheinend in der Regel macht. Und der Tila kniet da am Bett und hat so ein türkisfarbenes, bodenlanges Kleid an. Kunstvolle Ärmel und so Gedöns halt. Carsten eilt dann da rein und schaut sich das an, so, oh Gott, und was macht ihr denn hier? Und Thiele meint, ja, hier, ne, dies, das, anderes, Ringzeremonie von Charins Wünschen, ne, das beginnt ja gleich. Und Carsten nimmt ihren Arm und führt sie dann mal weg, kurz so, wir evakuieren die Stadt in wenigen Minuten hier, geht ja wohl wahrscheinlich alles mal in die Luft, also in die Luft. Und wir sind uns dessen bewusst, meint Thiele, hier, ich und meine Leute, wir, ne, also wir gehen dann ja auch, ne, und werden die letzten eben sein, die da an Bord der Paddlejumpers geht. Und ja, aber das ist schon ein bisschen recht knapp, ne, meinst du nicht? Und hier, ich habe der Scharin das Versprechen gegeben, und das will ich auch halten, egal was es kostet. Und Carsten seufzt nur, und ja, die Tila geht wieder zurück an Scharins Bett.
Das ist
Also,
ja aber auch
ja.
totaler Unfug, ne? Also diese Beerdigungszeremonie könntest du auch im Paddlejumper an Bord der Daedalus oder
Von mir
sonst
aus.
was.
Oder einfach mal
Packst die
10 Stunden
Leiche
später. Ja,
ein.
genau.
Ja, eben. Das
Muss
ist
nicht alles
völliger
immer
Quark.
also so direkt, also ja, auch Es ist alles ein bisschen, keine Ahnung, überhastet und ja, es ist einfach gerade keine Zeit davor, egal, Tradition hin oder her, Überleben ist jetzt erstmal wichtiger. Aber für andere anscheinend nicht wirklich. Weiß man auch nicht, ob es in Sharins Sinn gewesen wäre, weil sie ja noch davon gesagt hat, ne, Tila ist hier die Anführerin und dass eine Anführerin bei so einem, was jetzt drauf geht, wäre vielleicht auch nicht so produktiv, aber okay. Ja, wir gehen in den Interrogation Room, die Türen öffnen sich, da steht der Ronan und ja, scannt den Raum ab und der Kavanagh ist da auch und sieht sehr panisch und erschrocken aus und Ronan geht volle Kanüle auf den zu und dann geht's nochmal weiter hier in diesem Beerdigungschamber Gedöns gelöt.
Ja, Tila steht neben Sharins Ruhestätte. Ne, Carsten hat sich mittlerweile zu den anderen Trauergästen da irgendwie gestellt. Die haben da irgendwie ein paar Steine aufgestellt drumherum. Ne, das hatte Tila ja erwähnt. Und ja, dann wird Musik gespielt und Tila beginnt dann zu singen. Und Fun Fact, das ist wirklich die Darstellerin Rachel Luttrell, die hier singt. Sie hat diesen Song in zwei Tapes mit ihrer Schwester Ellen aufgenommen, wurde geschrieben von Joel Goldsmith. Keine Ahnung, sagt mir jetzt nicht, ist nicht Frank Zimmer, kenne ich nicht. Ja, sie singt auf jeden Fall. Das kann man hier, also den Text kann man jetzt irgendwie überspringen. Wir sehen einmal, wie die
Also sie
Grace
ist die
Cruiser hier so
Schauspielerin,
kann.
ist ja auch Sopranistin, deshalb hat sie das gemacht und extra nach LA gereist und in Vancouver hat sie da irgendwie nochmal ein zweites Mal aufnehmen müssen und weil es irgendwie nicht so perfekt war irgendwie und ja, genau.
Ja, also man sieht ja zwischen dem Gesang immer noch so ein paar Minischen.
Aber
Wir
Joel
sehen
Goldsmith
einmal
kennst du
Liz.
auf jeden Fall, weil der hat den Soundtrack gemacht zu Star Trek: Der erste Kontakt.
Ah,
Und halt
okay.
Stargate SG-1, alles fast. Arc of Truth auch, Continuum, Sanctuary, die Serie, Universe auch. Also sehr Stargate, Moon 44, so ein Film, glaube ich. Also es ist jetzt natürlich, Hans Zimmer ist bekannter, keine Frage, aber ist schon, könnte man kennen, ja.
Man sieht ein paar Miniszenen zwischendurch immer mal wieder. Wir sehen Liz, die in ihrem Kabuff da rumtapert, mit sich selber so ein bisschen ringt, was sie hier Ronan wohl, was Ronan wohl mit Kavanagh macht. Wir sehen im Weltraum, wie die zwei Race Cruiser da den Planeten umfliegen im Kontrollraum. Sehen wir dann Elizabeth, die dann auf McKay dann irgendwie schlussendlich trifft. Und McKay berichtet, ja, als Überladung in 10 Minuten. Und ja, wir sollten so langsam in die Jumper. Und Laura kommt dann da rein und also eiligt. Dr. Weerarathne, ich habe was gefunden. Und ja, wieder Gesinge. Wir sehen, wie John in den Interrogation Room rennt und ruft Stopp! Und ja, was hast du denn mit ihm gemacht? Und wir sehen dann, wie Ronan sich über Kavanagh beugt, der am Boden liegt. Und du denkst, ich habe überhaupt nichts gemacht. Er ist einfach ohnmächtig geworden, bevor ich ihn anfassen konnte. John grinst ein bisschen. Auf der Daedalus sehen wir, dass Caldwell in seinem Brückensitz, auf seinem Kommandosessel sitzt. Und er meldet sich dann im Radio: Dr. Weir, wir sind bereit. Wir werden euch jetzt am Rendezvous-Punkt treffen. Und dann ist er plötzlich weg. Von einem Asgard-Beamstrahl hinfortgeweht. Und dann sitzt er im Atlantischen Konferenzraum auf einem Sitz. Und guckt sich um. Was ist denn hier los? Ja, Liz wendet sich dann direkt an ihn und sagt so: Ich habe Hermiod gebeten, dich mal hierher zu beamen, damit du uns die Access Codes gibst. Und Gott, bitte was? Ja, Liz erzählt dann weiter. Lieutenant Cadman hat hier eine Lücke in den Kommando-Logs gefunden. Und ja, ne, Gott, ich habe keine Zeit dafür. Also von wegen, dein Identifikationscode wurde benutzt. Du hast ihn kopiert. Du hast hier irgendwie das an den Trust gebracht, das Operating System. Die Goal Scientists haben das dann umgeschrieben, um das ZPM zu überladen. Und dann hast du es hier wieder hin zurückgebracht und ab in den Atlantischen Computer hochgeladen. Und Gott, ihr glaubt wirklich, ich arbeite für den Trust? Na, also wir wissen, dass du für den Trust arbeitest, sagte John. Er zieht seine Pistole. Und na, hat sie aber noch nicht, hat sie noch nicht entsichert, ne? Und sagt dann, also gib uns den Code. Und ja, ne, dann sieht man das Übliche, der Goa'uld gibt sich, gibt sich zu erkennen, seine Augen leuchten und ist total erschrocken, obwohl sie es ja eigentlich schon weiß. Und dann in der typischen Ghoul-Stimme: Ich werde euch niemals diese Codes geben. Ja, keine Ahnung. Liz verlässt den Raum. John richtet immer noch die Pistole auf den Corporal und Corporal, ich warne euch, ne, so von wegen der Ghoul, der mich hier besitzt, ne, hat die Stärke von, na, als ein Ghoul habe ich hier die Stärke mehrerer Männer und Dexter, das wird wohl kein wirklich fairer Fight dann. Und sagt Dronon und dann harken die sich ein bisschen und irgendwann liegt Caldwell auf dem Boden und John hält ihn dann halt Dexter aber noch zurück, ne, und warte. Und ja, ne, John zieht dann aus seinem Holster, aus einem anderen Holster, eine andere Waffe, ist ein Taser und damit feuert er auf Caldwell. Der zuckt und stöhnt und John lässt dann irgendwann los und
Fun Fact, aber der war echt, weil man hatte wohl irgendwie auch Requisiten versucht, also, ne, damit irgendwie das zu machen oder weiß nicht, ob es jetzt in der Folge war oder davor und die gingen halt irgendwie immer schnell zu Bruch und waren noch kostspieliger und da hat man einfach einen echten genommen. Also ich hoffe, der war nicht an und ja.
Ja, ne, man hört auf jeden Fall den Go-Old in Caldwell irgendwie kreischen. Das haben wir auch noch nie gehört. Also das ist auch irgendwie, ne, Caldwell selber stöhnt und John drückt dann nochmal den Auslöser, lässt es wieder los und Shepard versucht dann, hier, Colonel, sind Sie da? Sind Sie wieder, ne? Und Caldwell dann in normaler Stimme, Shepard, wir haben nicht viel Zeit, sagt Shepard, geben Sie uns den Access-Code und Caldwell kämpft da irgendwie wohl mit dem Go-Ult. Das haben wir aber auch noch nicht gesehen, also das Go-Ult, also durch Schock, also ne, wenn man kurz vorm Sterben ist oder sowas, ne, das haben wir schon gesehen, dass dann durchaus der Host wieder, aber mit Elektroschocks, das ist aber auch ganz neu, wie kommen die denn auf sowas? Also,
keine Ahnung, weiß ich nicht. Passt zur Folge, aber... Okay.
Ja, wir sehen auf jeden Fall dann den Power Room. Das ZPM pulsiert da tüchtig vor sich her. Und im Kontrollraum bemerkt das dann auch Rodney auf seinen Anzeigen. Ne, ZPM-Levels spiking, wir müssen jetzt gehen. Und als Laura und er aufspringen wollen und Richtung Jumper Bay laufen, kommen John und Ronan ihnen entgegen. Ja, haben ein Notebook in der Hand, also ein hier so Notizblock und hier Access Code und reißt ihm das aus der Hand, tippt dann da ein und irgendwie da steht immer noch Overload und dann steht da Authorization Code Accepted, Failsafes Re-Enabled und die Overload Message verschwindet dann auch direkt. Ronan muss sich erstmal auf den Schock setzen wie ein alter Mann. Liz ist mittlerweile auch da eingetrudelt und lächelt fröhlich vor sich her. Wir gehen zurück in Charins Begräbnis-Chamber und die Musik ist immer noch am Spielen und Tila singt halt immer noch und dann geht es vorletzten Szene dieser Folge in einen Korridor. Carson und Laura laufen da rum und man hat sich scheinbar irgendwas Witziges erzählt, weil Catman ist hier irgendwie am Lachen. Und Carson, Hermiot ist doch irgendwie so von wegen, ne, Hermiot ist irgendwie dran, hier so von wegen die Kalkulation für die Extraktion zu machen und McKay dann, Extraktion? Und jetzt? Und sagt McKay, Hermiot wird hier wohl... Also, ne, Hermiot wird ja wohl den Go-Ult aus Caldwell rausholen mit der Asgard-Beam-Technologie und Beckett ist davon hellauf begeistert und so wegen ist wohl kompliziert, sagt McKay und willst du jetzt nicht das ganze Gehirn da irgendwie rausholen und Beckett ist ja toll, was du hier dir Gedanken machst, Rodney und dann hier so von wegen, guck mal, wer denn da wieder da ist. Und dann sehen wir Radek, der da herkommt. Er ist immer noch irgendwie schlecht gelaunt, hat irgendwie Buntstiftfarbe oder Farbe im Gesicht.
Ist auch ein bekanntes Meme irgendwie.
Ja, Stroh im Hahn und hat noch irgendwie so einen Haarkranz gekriegt. Und McKay macht sich auch direkt lustig. Oh, it's Mr. Mom, wo sind denn die Kinder? Und so denkt er, sprich mich nie wieder an. Und dann dreht er sich um und geht. Na, sie wollen jetzt irgendwie die Asgard-Beam-Technologie haben, um den Go-Ultra rauszuholen. Dann frage ich mich immer so von wegen, warum sollte das so richtig kompliziert sein? Also selbst die Tok'ra können das ja ohne Asgard-Beam-Technologie. Ja. Also Weiß ich nicht. Also Lebenszeichen, Detektor und fertig. Ne? Nimmst das Lebenszeichen und holst es raus. Also wenn da vielleicht noch ein bisschen was von seinen Tentakelchen oder sowas übrig bleibt, ist ja völlig wurscht. Na egal. Wir wechseln in Liz's Office. Sie sitzt hinterm Schreibtisch und hat da wieder ihren silbernes Ührchen auf dem Tisch liegen. Und ja, spielt da irgendwie an der Kette mit rum und John kommt dann drin. Hast du Selenka gesehen? Und sie so, nein. Und du solltest dir das angucken, bevor er sein Gesicht wäscht. Die Kinder haben es ihm wirklich angetan. Und ja, Liz geht da aber nicht so unbedingt drauf ein und sagt dann, ich habe Dr. Beckett befohlen, hier mal jeden auf der Basis zu untersuchen. Na, wenn Colonel Caldwell einen Goa'uld in ihn haben konnte, in sich haben konnte, dann könnte das, wo jeder einen drin haben. Wohl keine guten Aussichten, sagt John, und sie bestätigt das und sagt dann, ja, ich habe hier eine Linie überschritten, ne, so von wegen mit Kavanagh, und du hast das getan, was du tun musstest, und die guten Nachrichten sind doch, er wurde nicht verletzt, und ja, hier, ne, so von wegen, wir bekämpfen uns hier gegenseitig, ne, obwohl es hier die Race gibt, ne, so von wegen, nee, Quatsch, ja, wir machen uns hier irgendwie über die Kämpfe der Race lustig, und selber sind wir irgendwie besser dran? Ja, und damit endet schon die Folge.
Juhu! Trivia. Ursprünglich sollte neben Rachel Lutress, Andy Mikita und Brenton Spencer, ich hätte fast Brent Spiner gesagt, auch Carl Binder am
Spannende.
Audiokommentar zu dieser Episode teilnehmen, war aber dann zeitlich verhindert. Ursprünglich war es auch so, dass Lara Catmon nicht diese Nebenrolle spielen sollte, sondern eine Wissenschaftlerin namens Dr. Alison Siegel. Diese war Teil einer Nebenhandlung, in der McKay sie verteidigt, als Shepard sie verdächtigt, die Verräterin zu sein. Jamie Ray Newman, welche in der Episode Laura Catmon spielt, freute sich über ihren zweiten Auftritt in der Serie und hätte da auch gerne weitere gehabt. Joseph Malozzi fand die SG-1-Parallele dieser Episode unnötig kompliziert, aha, und möglicherweise verwirrend. Er stimmte mit einigen anderen aus dem Team dann auch irgendwie, dass dem SGA, also Atlantis, eigenständig wie möglich sein sollte, dagegen und wurde dann aber irgendwie überstimmt und war dann auch sehr überrascht, was für ein gutes Ergebnis bei dieser Episode rauskam. Okay, weiß ich nicht. Dann meint er noch im Gateway-Forum, schauen Sie sich eben diese Folge an, hier kritische Masse, für einen Einblick in ästhetische Kultur. Insbesondere im Hinblick auf den Tod. Manchmal, wenn ich sowas lese, denke ich immer, die Macher und so, die haben völlig andere Folgen. Aber okay. Es ist, ja. Zur Fehler, es gibt einen Synchrofehler. Statt des gewöhnlichen deutschen Begriffes Hyperantrieb wird in dieser Episode am Anfang von mehreren persönlichen Daedalus eben bezeichnet, dass sie einen Hyperdrive besitzt. Oh mein Gott, wir müssen das Ding neu vertonen. Genau, dann gibt es noch was als Fehler gesehen wird. Wieso kommen Shepard und Rona, als sie den Code von Caldwell in den Kontrollraum bringen, die Treppe an der Seite zu Wirs Büro hoch? Da sie zuvor im großen Konferenzraum waren, müssen sie die Treppe von der Gate-Ebene genutzt haben, denn sie werden bei den Umständen ja wohl kaum einen Umweg gemacht haben. Ja, vielleicht
Sie haben erstmal bei Liz nachgefragt, ob sie den Code weitergeben dürfen. Das ist ja Datenschutz und
Datenschutzverordnung, Fax ausdrucken und unterschreiben, so ist es korrekt. Dann wird noch als Fehler gesehen, während das DHD, das haben wir gesehen, von alleine in Anführungszeichen, versucht die Erde anzuwählen, sieht man auf dem Bildschirm neben der Fehlermeldung auch diesen Schildstatus als aktiv, also engaged. Er ist aber deaktiviert. Würde ich mir jetzt zurechtbiegen, das beeinflusst den Computer irgendwie. Das ist doch völlig. Das ist doch das, was mich am wenigsten voll gestört. Genau.
Vielleicht das Schildsystem aktiv, aber ist das Schild aktiv?
Ja, oder so, genau. Deshalb, das wäre mir jetzt völlig Latte, ja.
Na, Abend und Feier.
Ja, wir kommen zum Zitat der Woche. Könntest du da dennoch für dich irgendwie was rausziehen?
Ja, als unser Colonel hier Catman anpreist, so von wegen, ne, so von wegen, ne, er hatte ja das mit den Explosive Expert gesagt und dann sitzt doch Laura dann irgendwann am Rechner. McKay konnte ich sagen, ja, du bist wirklich Sprengstoffexperte, und sie dann so von wegen, ja, ne, Hochtemperatur, Energie, Materialtechnologie und ich kann sogar Tapdancen. Ich fand ich irgendwie lustig.
Ja, sehr schön. Ich habe was mit dem Hermioid, wo ich immer Hermoid sage, weil ich das besser aussprechen kann anscheinend. Der beschließt diesen Hyperantrieb, ja, Hyperraumantrieb zu modifizieren. In der Daedalus, wisst ihr Bescheid. Und Kavanagh meint, ja, ich weiß nicht, wie sie diesen Hyperantrieb derartig frisieren wollen. Und Hermoid unterbricht ihn. Dr. Kavanagh, ja, seien Sie bitte still. Danke. Also wartet kurz ab, ob er wirklich still ist. Also soll mal einer sagen, die Asgard haben keinen Humor. Ich weiß, wir kennen es ja schon, aber es haben auch nicht nur ein Asgard-Humor, sondern auch vielleicht zwei. So viel gibt es ja nicht mehr. Hust. Ja, wir kommen zur...
Meint das ernst?
Ja, wir kommen zur Bewertung.
Ich glaube, ich habe letzte Woche angefangen.
Okay, dann fange ich mal an. Also ich finde, die Folge ist nicht ähnlich von der Story, aber von der technischen Technobubbeligkeiten-Gemengelage ähnelt sie der letzten besprochenen Folge von uns, der Ripley-Effekt, wo ich immer Ripley-Effekt dann gesagt habe. Egal, müssen wir nochmal neu alles aufnehmen. Nein, müssen wir nicht. Und so wäre mir das vielleicht nicht so aufgefallen, aber da wir die jetzt genau danach besprechen, ich finde die jetzt nicht so krass. Also nicht schlimmer in diesen Techno-Dings. Da fand ich die andere verwirrender und ganz ausgestiegen bin ich da fast. Hier ist es nicht ganz so schlimm, aber hier fällt einfach auf, dass das alles total so unlogisch ist. Und also das, was ich am meisten, am komischsten finde, ist einfach die Tatsache, was wir auch angesprochen haben, dass die Daedalus dann da wegfliegt, weil aber sie ist doch die Schaltzentrale und die kann da noch Nachrichten von A nach B zur Erde senden und zurück, sodass man irgendwie noch agieren könnte, jedenfalls kommunikativ. Und das gibt man sozusagen aus der Hand, nur weil man da gucken will, ob da jetzt an Bord dieser Verräter ist. Das können die doch auch parallel für sich irgendwie gucken. Und dann müssen sie nicht haptisch alle dahin fliegen nach Atlantis. Das fand ich taktisch totaler Quatsch. Und
ja, aber dass Caldwell dahin will, ist ja dann klar.
Ja, okay, das schon, aber...
Ne, Atlantis ja, hat es nicht dahin gerafft, genau. Also...
Ja. Aber dann hätte von anderer Seite auch kommen, nee, bleiben Sie mal da, wir müssen ja, da hätte ja halt von Stargate Center Seite das noch mehr irgendwie formuliert worden sein, dass sie es nicht dürfen oder so. Ich weiß nicht, das ging da alles unter. Und
es kam ja zu spät.
Kam dann zu spät, so, ja.
Generell, ja.
Das fand ich auch ein bisschen sehr merkwürdig. Natürlich, er will ja das so hinbiegen. Genau, damit hatte ich auch nicht gerechnet, aber dass es Covenant dann am Ende gewesen sein soll, wäre vielleicht auch viel zu einfach gewesen, deshalb da habe ich auch nicht dran geglaubt. Aber generell, das hat alles so viele Ecken und Kanten, wo Dinge nicht hinhauen und diese Nebenstory mit dieser alten Frau, die stirbt, die man auch erst einmal gesehen hat. Dann hätte ich vielleicht lieber einen anderen Story-Arc gemacht mit diesen Kids. Das wäre vielleicht, hätte dieses ganze Schwere der Folge noch aufgelockert. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre. Aber also so richtig gut war das auch nicht geschrieben und es knirscht irgendwie an allen Ecken und Enden und ja, Daumen zur Seite ist das Ding, glaube ich, noch sehr gut bedient, weil ich gute Laune habe, aber eigentlich ist es schon nicht so gut einfach. Sorry, Leute, aber Thomas, übernehmen Sie, vielleicht ist es ja die Folge der Staffel für dich.
Ja, eher nicht. Ja, Kinder wäre natürlich was lustig gewesen, ne? Kinder gegen Race oder sowas, das hätte man ja auch damals schon irgendwie so, weiß ich was, gegen Gould mit persönlichem Schutzschild, weiß ich was, schießt du dann mit dem Flitzebogen auf den, oh ja, das geht durch, dann nehmen wir jetzt mal einen richtigen oder sowas. Ne, aber das mit dem Technobubble ist okay, man hätte sich aber deutlich mehr Mühe geben sollen, was diese ganzen Hintergründe gibt. Also, ne, also wenn ich schon das ganze Betriebssystem irgendwie manipuliere, weiß ich nicht, ne, ob das dann immer im Kontingenzfall das passiert, im Kontingenzfall das passiert, dann wird das Gate angewählt, dann wird ein Beacon ausgestrahlt. Ja, keine Ahnung, ne? Warum das so unnötig kompliziert ist. Ja, sie haben das über das ZBM gelöst, ne? Das könntest du aber dann auch direkt irgendwie lösen lassen, machen. Keine Ahnung was. Wenn du schon das Betriebssystem von Atlantis hast, dann mache ich doch einfach, programmiere ich das Ding doch so um, dass das ZBM nicht mehr ausgespuckt wird aus dem Gerät. Und ich weiß nicht, ein aktiviertes ZBM ohne Abschaltmechanismus einfach. Einfach so mal aus dem Generator-Ding da holen, ja. Ist vielleicht nicht so die geschickteste Idee. Diese
Bombenidee war eh irgendwie, ich weiß auch nicht, viel zu kompliziert. Also das war ja so programmiert alles, dass es überhaupt nicht gefühlt, also ja.
Also wie gesagt, man hat sich da viel zu wenig Gedanken drum gemacht. Man hat einfach irgendwie Worte aneinander gereiht und hat gehofft, dass das irgendwie passt. Passt leider nicht und dementsprechend, ja, keine Ahnung. Ja, okay, Caldwell hatte mal einen Guault in der Berübe, aber das bringt jetzt auch den gesamten Story-Arc. Also, das hat mir in letzter Zeit sowieso irgendwie Uri-mäßig passiert, der jetzt relativ wenig. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Ist ja eigentlich der Hauptbösewicht so momentan. Ja, also, ich hätte gesagt, einen Daumen nach unten. Also, das ist wirklich, das war einfach scheiße. Na, also, auch die Sachen, ne, wie man dann auf Kavanagh gekommen ist. An wen hat er denn diese verschlüsselten Nachrichten geschickt? Und
was stand da drin? Freunde, die er nicht hat, Thomas.
Ja, eben, die imaginären Freunde, oder?
Ich weiß auch nicht, ja.
Also, ich.
Vielleicht kommt da noch der kalte Hund in 10 Folgen und dann war da was, aber ich bezweifle das, aber das ist auch so eine Inkonsequenz und das ist ja sehr versatzstücher.
Na, auch mit Teela, ne, so von wegen, dass die da einfach nicht den Atlantis verlassen will, anstatt dann die Beerdigung dann spielen. Das ist ja völliger.
Da komm, ich gebe schräg unten.
Daumen nach unten. Ja, das ist wirklich, also wirklich.
Ich weiß scheiße. Nicht, das ist ja. Ja, wir hoffen, nächste Woche geht es besser weiter. Nicht crossoverig. Ne? Also, wenn man schon Crossover macht, hätte man auch was Besseres dafür schreiben können. Hat man sich irgendwie nicht zu entschlossen. Also, ja, ist ein bisschen übertrieben. Aber die nächste Folge ist dann wieder bei SG1 drüben, heißt Stronghold. Das ist doch das Computerspiel, Thomas. Ne? Also, Burgen bauen und so. Die Ratte greift an und sowas war das doch damals. Ich weiß nicht, ob du das Spiel kennst.
Ja, gehört. Ich habe es aber nie gespielt.
Da gucken wir mal. Nein, es geht natürlich um was anderes. Heißt im Deutschen die Festung und im wurde aber ausgestrahlt als das Referendum. Okay. Also hier irgendwie, wem gehört die Krim?
Ja, fast oder dasselbe.
Ist es fast dasselbe. Zur Story, es gibt da wohl einen Baal-Klon und der gibt es noch Gehirnwäschen. Ich sage nicht bei wem und wieso. Und dann ist es doch wieder Crossover. Okay, das wäre vielleicht trotzdem eine bessere Folge. Ne? Es gibt da irgendwie noch eine Abstimmung und Mitchell muss eine schwere Entscheidung fällen. Okay, ja, gucken wir mal. Wird auf jeden Fall, ja, glaube ich, interessant. Nur ich weiß auch nicht, ob es da, was du schon eben angedeutet hast, liest sich jetzt beim Überfliegen nicht so, dass es da Uri-mäßig weitergeht, aber na gut, vielleicht ist es trotzdem besser als das, was wir jetzt heute gesehen haben. Ich glaube, das ist nicht schwer.
Ach so, ja, sorry, natürlich. Ja. Ich meinte die Wraith, ne?
Ach so, also hier war ja nichts also Racinges. Aber du hast recht, natürlich die Wraith, ja, das war ja eh auch komisch, die beschießen sich und dann, da blinkt was, da fliegen wir jetzt als Freunde hin. Also, das ist, ja, also man kann es drehen, wie es, also man kann ja, ich glaube, bei dieser Folge in jeder Szene was finden, wo man denkt, warum, Leute? Und wenn es nur bei der Hälfte der Szenen so wäre.
Vielleicht sind das die leichten Waffen, weißt du, die scheitern am gegnerischen Schutzschirm. Das ist dann so, wie wenn man sich in der Grundschule mit irgendwelchen Kabel
ein
bisschen an den Haaren zieht und dann gibt es irgendwas Süßigkeiten oder sowas und beide fallen dann gemeinsam drüber.
Okay. Das ist irgendwie sowas. Race in Ausbildung.
Händchen haltend in den Sonnenuntergang.
Ja, das könnt ihr auch gerne tun jetzt an dem schönen Sonntag und schreibt uns gerne, was ihr von dieser Episode haltet. Feedback gerne über Social Media teilen und so weiter unterstützen. Über PayPal geht auch über den Ko-Fi-Link, wer das machen möchte, weil wir ja auch diese schlechten Folgen sehen müssen. Ne? Das ist manchmal auch nicht so vergnügungssteuerpflichtig.
Schmerzensgeld,
genau. Ne? Das ist ja manchmal, also gerade hier, das war jetzt nicht so prall, ne? Hat sich gezogen auch ein bisschen, das Ding. Aber wir reden ja auch gut über gute Folgen, das war jetzt leider keine. Hoffen wir nächste Woche wird es besser. Ich glaube, das ist leicht eigentlich, ne? Wenn man da nicht auch in jeder Szene was zu mäkeln haben muss. Ich hoffe, es wird nicht der Fall sein. Dann würde ich sagen, ciao und bis nächste Woche.
Jo, ciao mit au, bis nächste Woche.